War für dich immer schon klar, dass du in die Gastro willst?
Ja. Immer. Ich kann mich an nichts anderes erinnern. Ich wollte immer kochen. Ich wollte nie was anderes machen. Es macht mir noch immer extrem viel Spaß. Ich möchte noch immer nichts anderes machen. Ich kann auch nichts anderes. ist so. Ich habe mich mein Leben lang eigentlich nur auf dieses Thema fokussiert und reingefuchst. Als Jungkoch bin ich nächtelang gesessen und habe Rezepte aufgeschrieben per Hand in einer Mappe, weißt du. Da musst du als Familienbetrieb einfach jeden Cent permanent umdrehen. Das ist so, weißt du, wir haben keinen Finanzier, der dir eine Mille in den Arsch drückt und sagt, so, macht's was wollt, weißt du, sondern es ist permanent. Und der Papa ist genauso, der repariert alles selber. Jedes Mal in der Vakuumiermaschine, wenn er vorbeigeht, dreht er sie ab, damit er Strom spart. Und meistens wird mir auch in den Restaurants, in diesen Top-3-Sterne-Restaurants, ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern, bitte, ja, lieber Heinzi und lieber Juan, ja, also bei euch glaube ich wirklich nicht, dass es so ist, aber ich sage nur, generell wird dort auch am meisten Lüge betrieben, glaube ich. Weil das ist meistens die Art von Küche in 3-Sterne-Restaurants, ist eigentlich mehr auch auf Quantität und auf Design, als wie auf Qualität. Und dann lasst du das ja eigentlich so lange als möglich auf der Karte. Und da ist es aber scheißegal, ob die Karotte aus Österreich ist oder aus Südafrika oder aus wo auch immer.
Wie viel weit hast du jetzt schon ausgebucht für die Zukunft?
Ich glaube wirklich schon fast bis nächstes Jahr tatsächlich.
Geil. Ja, herzliche Gratulation.
Es ist so geil, man muss immer so ein bisschen tun, als hätte man ein schlechtes Gewissen den Gästen gegenüber, weißt du, weil viele sind natürlich so, man kriegt ja nie einen Tisch, aber eigentlich ist das Schönste, was man als Gastronomen sehen kann.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk und Kegel Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner. Das Stiegelgut Wildshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Oho. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen zum Kalk und Kegel Podcast Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Ich sitze heute im So Vienna im 7. Stock, die Sonne scheint inzwischen und darf herzlich willkommen heißen den Lukas Matz, den kreativsten Koch gerade der Branche, würde man meinen, oder zumindest seine unkonventionelle Herangehensweise an Gerichte. Servus Lukas.
Hallo Maxi.
Hallo.
Wie geht's?
Mir geht's sehr gut, danke. Schön, dass wir dich heute als Gast da haben. Es ist mir ein innerliches Blumenpflücken. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich musste arbeiten am Sonntag, bin ein bisschen müde, aber war heute schon Tennis spielen und dann geht's gleich mal viel besser.
Sehr gut. Wo hast du gearbeitet am Sonntag? Weil ihr habt ja normalerweise nur Montag bis Freitag.
In London hatten wir mit der Elfie Bäumen im Lyle so ein Gastkoch-Event. Und so wie du gestern ein bisschen zu lange aus warst, waren wir dann auch am Samstag bis 5 in der Früh unterwegs in London und mussten aber dann schon um 8 Uhr in der Früh wieder in der Küche stehen und um 5:30 bin ich dann schlafen gegangen und um 8 bin ich dann eigentlich erst aufgewacht. Zum Glück war das Hotel 5 Minuten entfernt. Das
ist ein bisschen so ein Ausflug aus dem Alltag bei dir, huh? Weil sonst normalerweise Frau, Kind eher früher ins Bett oder das Kind macht dich eher munter. Und jetzt mal ein bisschen so
ja, man
back to the old times.
Man bereut es dann schon meistens, weil man hätte ja auch schlafen können, weißt du, wenn man mal ohne Kind ist. Aber es ist es dann trotzdem auch wert irgendwie. Also es passt schon. Aber es war schon so, um 8:30 muss ich mich schon wirklich hauptsächlich in der Küche drauf konzentrieren, dass ich mich nicht schneide.
Ich würde gerade fragen, wie schauen die Finger aus?
Weil na, eh gut.
Also nichts passiert.
Nichts passiert. Einmal habe ich mich kurz irgendwo gestochen, aber es ist dann schon so alles ein bisschen dizzy halt noch. Also ich muss auch sagen, ich glaube, wenn man früher ist, man es vielleicht eher gewohnt, dann passt das auch, dann kann man auch noch schneiden und so, aber dadurch, dass ich eigentlich ja nie unter der Woche trinke, also nie irgendwie Restfett in die Arbeit komme, fehlt mir der Skill einfach.
Oder sowas. Restfett zu arbeiten?
Ja, fehlt mir wirklich.
Das ist sicher Übungssache auch, oder?
Ja, es ist Übungssache, ganz sicher. Und du stehst dann, ich bin halt da schon und war so, fuck, ich kann nicht einmal mehr Zwiebel schneiden, Alter. Hab dann einmal als erstes begonnen, so Zitronen zu halbieren und in so Schnitzelnetze einzupacken.
Das ist eh schon recht viel Handwerk. So.
Ja,
das habe ich auch viel machen müssen, früher im Wirtshaus. Also das
ging gerade noch.
Ja, wenn du es drinnen, wenn du es draus hast, dann geht's schnell, aber.
Es war so zum Eingrooven, so, okay, eine Zitrone halbieren schaffe ich schon noch, was.
Wir fangen ein.
Ja. Ich habe zuerst Zwiebeln begonnen zum Schneiden, dann war ich so, das geht gar nicht gut. Dann war ich so, hey, kann wer andere Zwiebeln bitte schneiden?
Hilfe!
Von den Köchen dort. Hab so dann, als müsste ich mich einfach um die Zitronen kümmern, dass das jetzt wichtiger ist. Holz.
Hey, Praktikant, lass mich die Zitrone machen. Genau. Da mal tauschen.
Und dann habe ich die Zitrone gemacht und das ging dann eh gut. Und dann irgendwann ist man eh wieder drin und dann ist man eh so, okay, jetzt wird man eh wieder nüchtern und dann passt schon.
Ja, habt ihr nicht weiter attackiert?
Philipp ist gleich wieder komplett, der ist gleich reingestartet. Also der hat sich dann gleich mal wieder mit
den ersten Bier. Bitte.
Ja. Also ich bin ja da immer der Strenge. Ich sage immer, Philipp darf nicht trinken. Weil
das funktioniert immer wahnsinnig gut, oder?
Das funktioniert seltenst, weil er immer irgendwie ein Bier sich holt, weißt du? Also er steht dann irgendwo in der Ecke und hat schon das erste Bier in der Hand. Also ich bin da immer streng, weil er dann normalerweise immer so verschwindet, wenn er dann zum Trinken beginnt, dann geht auch irgendwie die Motivation unter, dann kann er sich gerade so, es ist dann meistens so, dass er so eine Soße kocht und dann ist er so, boah, schaut's her, die Soße ist so geil, dann müssen alle die Soße kochen. Und dann war aber für ihn auch so sein Workload erledigt. Er hat die eine geile Soße gemacht, gell? Und wenn du dann so bist, Philipp, kannst du uns helfen, gell? Ist er so, boah, fuck,
schon wieder. Oh.
Na, weißt du, so, es ist dann immer so ein bisschen so, als ich habe eh diese geile Soße gemacht, die reißt eh alles raus, scheiß auf alles andere, gell? Na, aber er war diesmal sehr fleißig. Wir hatten so einen Suppenwagen, wo er so Hochzeitssuppen ausgeschenkt hat, so am Tisch quasi mit den ganzen Beilagen und der Suppe aus seiner Thermoskanne.
Geil.
Und das war so ein bisschen seine Arbeit und das war schön. Also
man das taugt
ihm eh. Man muss ihn dann so ein bisschen wie so einem übergewichtigen Kind, ich rede jetzt von mir, ich darf das ja sagen, der so am Berg hochwandern muss man so alle 5 Minuten so, super Philipp, sehr gut machst du
weitermachen.
Das, gell? Weiter, ja, wir sind gleich oben gibt es gleich ein Bierli, gell? Also so motiviert man ihn dann. Also das war dieses Mal echt, war echt fleißig, muss ich sagen.
Kurz mal für alle Zuhörerinnen, wir sprechen hier von der Healthy Boyband. Was ist die Healthy Boyband, Lukas?
Ein Kochkollektiv aus 3 jungen
eine Boyband?
Köchen, ja, die einfach sich als Ziel, wir haben einfach begonnen, was zu machen, weil wir irgendwie gemeinsam was machen wollten. Ist ja doch, glaube ich, schon 2017, also bald fast 10 Jahre tatsächlich. Und uns ist ein bisschen so vorkommen, als wäre auch noch immer so ein starkes Gegeneinander generell in der Szene, weißt du, und so. Bisschen diese Eifersucht und so, und deswegen haben wir gesagt, machen wir doch was miteinander. Und das ist dann natürlich, keine Ahnung, wie wir 3 dann halt so sind, die sind natürlich sehr unkonventionelle Sachen auch daraus entstanden und machen Sachen, die wir einfach vielleicht im Lokal nicht machen würden, um Sachen auszuprobieren, weißt du, sich wieder ein bisschen neu inspirieren zu lassen, keine Regeln.
Ich habe das Bild jetzt gerade vom Kulinarium im Kopf und denke so, Sachen, die man nicht im Restaurant machen kann.
Ja, das war schlimm. Ja, das reden
aber siehst du das als erfolgreich an? Also jetzt reden wir von fast. Ja, genau. Also was ihr verändern wollt, so ein Miteinander zu zeigen, ist es besser geworden in der Branche, habt ihr viele Leute
auf alle Fälle. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir daran schuld sind, dass es ein größeres Miteinander ist. Es ist auf alle Fälle, es hat sich auf alle Fälle.
Vorbildwirkung ein bisschen gehabt.
Ja, es hat sich auf alle Fälle stark verbessert, glaube ich schon, das Miteinander generell in der Szene, ob wir jetzt daran Einfluss haben oder nicht, das weiß ich nicht. Natürlich wollten wir auch das Koch- und Köchinnenbild ein bisschen auch verändern, gell? Was sicher auch passiert ist in den letzten, ich glaube, wir waren einfach am Zenit der Zeit mit dem, was wir da halt gemacht haben, weißt du, und natürlich ist es dann alles in einer Welle so entstanden, dass sich viele Sachen einfach, glaube ich, auch in der gastronomischen Welt einfach verändert haben und das ist auch super so.
Ich finde, den Einfluss, den ihr auf mich hattet, war eher so in einer Zeit, wo das Fine Dining so dieses doch sehr krautlinige, sehr steife eher war vielleicht, oder die Wahrnehmung so war zumindest. Ihr ganz viele, oder mich als jungen Menschen dann dazu bewegt habt, dass das doch irgendwie lässig sein kann und dass es auch Spaß machen kann und dass Qualität jetzt nicht unbedingt immer vom Porzellanteller mit geradem Rücken sitzen muss, sondern es kann auch Kulinarik auch nahbarer sein. Und das habt ihr, glaube ich, geschafft. Und das sieht man auch, ich so sehe sicher, an deinem Publikum im Restaurant, oder? Das habt ihr als Ratz und Sohn ja auch geschafft. Fine Dining nahbarer zu machen und es auch Unterhaltungsfaktor zu sehen.
Ja, wahrscheinlich, du. Ich glaube, ich denke mir immer, wenn man schon so viel Kohle ausgibt für Essen, weißt du, dann soll es ja auch Spaß machen. Und man soll sich ich finde auch anziehen ist einfach was Wichtiges. Also wenn sich wer einen Anzug anziehen will, einen Dreiteiler, dann soll er das bitte machen, wenn er sich so wohl fühlt, weißt du.
Absolut.
Und dass das ist. Und wenn einer mit der kurzen Hose bei 36 Grad draußen reinkommen will mit Flipflops, weißt du, dann ist das für mich auch vollkommen okay.
Aber wenn der mal eine kurze Hose rankommt und habe extra angerufen bei euch.
Kann gut sein, weiß ich nicht. Also ist für uns nichts.
Du hast gesagt so, Maxi, komm wie du möchtest.
Bitte. Ja, nein. Und das ist, glaube ich, auch einfach wichtig. Und da spielen natürlich viele Sachen einfach mit in einem Restaurant. Bei uns ist einfach ein bunt durchgemischtes Publikum. Wir haben halt von Pensionistinnen bis zu ganz jungen Kunststudentinnen vielleicht oder was auch immer oder Studentinnen. Es ist einfach ein bunt gemischtes Publikum und ich finde, das ist auch meistens das schönste Publikum, wenn es einfach gemischt ist. Das ist meistens die beste Stimmung, weißt du? Das ist eigentlich, ich sage jetzt einmal Gasthaus, Wirtshaus, Flair, wenn einfach alle verschiedenen Schichten aufeinandertreffen, weißt du? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass bei uns, weißt du, alle Schichten zusammenkommen, weil wir natürlich einen gewissen Preis trotzdem fahren. Aber natürlich hast du einfach bunt gemischt und das ist bei uns ist einfach immer, also meistens echt eine gute Stimmung und das ist perfekt so für mich.
Wie wichtig siehst du in diesem Zusammenhang den Unterhaltungsfaktor? Es ist ja nicht nur bei euch das Essen, was es geht am Teller, sondern es ist ja vom Eingang her mit den Anleuten, was ein bisschen der Klassiker ist, wenn Leute bei euch essen gehen, auf Instagram immer diese Tür oder das Schnitzel aus ist und dann einfach das ganze Prozedere, wie du sagst, auch mit Suppen am Tisch servieren. Ja. Okay, das war jetzt in London, aber ich habe bei euch auch schon ein Salatbuffet gekriegt. Wie wichtig siehst du das heutzutage?
Du, ich muss sagen, also die Unterhaltung, wir machen niemals Unterhaltung, um den Gast zu unterhalten, sondern wir machen Unterhaltung, was Sinn ergibt, so ein bisschen. So wie der Salatwagen ist eigentlich entstanden, weil ich Salatbuffets liebe. Und ich mir gedacht habe, wie kann man ein Salatbuffet in einem, was auch immer, anderen Kontext, in einem Sternerestaurant servieren? Und dadurch ist ja normalerweise in einem Sternerestaurant, hast du ja immer, du kannst jetzt nicht mit jedem Gast aufstehen und in die Küche gehen und zum Salatbuffet gehen. Normalerweise hast du ja immer diese Wegen in den Sternerestaurants. Ja. Und so ist dann eigentlich der Salatwagen entstanden, gell? Weil es ja einfach auch eine schöne österreichische Tradition ist. Und ich werde nie vergessen, wie wir waren früher immer bei uns, gab es das Hühnerparadies, ist das? Das war auf der Wallensteinstraße.
Hühnerparadies.
So ein türkisch geführter oder so Schnitzelladen, weißt du, wo einfach alles paniert wird, da kannst du halt gebackene Champignons, Emmentaler, Schnitzel, Gordon Bleu, weißt du, sowas, Backhändler halbes und da gab es immer dieses Salatbuffet und da hat halt damals kostet, keine Ahnung, 5 Euro ein halbes Pack und mit so einer Schüssel Salatbuffet und der Manuel und ich sind halt immer, weißt du, die Salatschüssel ist halt, wir haben die halt auf, weißt du, wir haben kein Geld halt gehabt, jung, und halt die Salatschüssel so aufgefüllt und es war aber auch geil einfach zum Essen, gell? Und ich finde, dass das einfach so eine schöne, oder auch in der Schule gibt es ja auch oft Salatbuffet, das ist einfach so ein kulturelles Ding bei uns in Österreich und deswegen habe ich mich dann damit befasst, immer, also hat ewig gedauert, bis ich überhaupt auf diese, obwohl es dann eh so simpel ist mit dem Wagen, wie ich draufkommen bin, wie man das machen könnte, weißt du, dann ist dieser Salatwagen, also das ist jetzt, scheint jetzt vielleicht irgendwie so eine Inszenierung, aber es ging einfach darum, dass wir diese Kultur ins Restaurant reinkriegen, also das Gericht darf niemals drunter leiden, nur damit ich irgendeinen Show-Effekt habe, das ist für mich immer so ein striktes Ding, du kennst es eh bei uns geht es hauptsächlich um einen Geschmack eigentlich, wir wollen geiles Essen servieren.
Das kann ja auch immer einen unkonventionellen Zugang einfach haben.
Genau. Und es ist ja meistens...
Wieso machen wir es eigentlich nicht?
Ja eigentlich gar nicht so unkonventionell, gutes Essen zu servieren, weißt du? Ich weiß auch gar nicht, warum alle immer so tun, als wäre ich so unkonventionell. Am Ende des Tages ist es unkonventionell, weil ich halt einen Schnitzel im Sternerestaurant serviere, weißt du? Wobei das ja eigentlich ganz normal ist. In Japan gehst du ja auch in ein Sternerestaurant und isst Sushi, weißt du? Also, und es ist eigentlich nicht unkonventionell. Es ist ja eher immer eine Frage, was ist Fine Dining? Und Fine Dining ist halt, keine Ahnung, 1000 Sachen am Teller legen mit 100 Crisps und jeder denkt sich, wow, das ist so schön.
Aber ich schmeck's eigentlich nicht.
Aber eigentlich schmeckt es eh nicht mehr, gell? Und das macht es dann vielleicht unkonventionell und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das kocht, was man gerne selber isst.
Ich schenke uns mal einen Franciacorta ein von unserem Partner Schaumweinkontor. Vielen lieben Dank, Franciacorta, extra brüt, also recht trocken, Jahrgang 2018, Rebsorten, eben Chardonnay, Pinot Blanc und Pinot Nero, ganz typisch und degustiert ist worden im Jahr 22.
Hast du schon mal getrunken?
Ja, wir trinken sie jetzt.
Aber hast du schon mal getrunken?
Ja, ob ich sie schon mal getrunken habe?
Ja.
Nein, noch nicht. Du?
Nein.
Kennst du es?
Nein. Franciacorta ist eigentlich einfach wie Prosecco aus Italien.
Nein.
Ui, na,
ihr macht das halt zum ersten Mal.
Kriegt man gar nicht mit.
Franciacorta ist eine geschützte Regionsbezeichnung, eben auch wie Prosecco.
Hoppala, machst du wirklich zum ersten Mal. Die halbe Flasche ist schon beim Boden beim ersten Glas.
Die halbe Flasche. Na, das verwechselst du jetzt mit dem Oktoberfest. Da ist die halbe Flasche der. Eine geschützte Ursprungsbezeichnung und ist immer traditionell Flaschengärung. Also das ist auch vorgesehen, wie die Produktion läuft. Prosecco kannst du ja Tankgärverfahren machen und einfach die Kronzeuge reinschießen. Und da hast du von den Rebsorten her eben nur Pinot Nero, also Pinot Noir, Pinot Blanc und Chardonnay. Danke vielmals, Schaumweinkontor. Direkt vom Training, vom Tennisspielen, gleich mal ein Sprudelein, das funktioniert, oder?
Sehr gut.
Hey, wie geht's da im Restaurant mit deiner neuen Sommelierspitze?
Im Tini?
Ja!
Tini Bombe. Tini ist mega. Tini ist jung, motiviert, hat ja eigentlich davor bei XO Beef und in einem Pizzaladen gearbeitet und ist dann zu uns gekommen und ist ein mega fleißiger Typ und wissbegierig und der Papa ist einfach auch so ein Typ, der es liebt, so junge Leute einfach zu fördern. Das macht
aus den eigenen Reihen quasi, habt ihr ihn befördert, oder? Ja, das ist jetzt nicht.
Genau, der war schon da. Und ist dann zum Kommissommelier einfach, weil wir ihn braucht haben, so flüssig einfach mehr Gäste geschickt und dann war es so, okay, wir brauchen auch wen. Dann war der Tini quasi der Nächste, der da reingerutscht ist. Und es ist schon cool, also so wie das der Papa auch immer macht, dieses Vertrauen geben den jungen Leuten, dafür sind sie dir einfach auch ewig dankbar ein bisschen, weißt du, weil ist natürlich nicht normal, dass du dann da in so kurzer Zeit zum Sommelier von so einem Restaurant mit so einem Weinkeller gekürt wirst, aber nein, es passt super mit ihm. Und er ist halt auch einfach, weißt du, er ist halt einfach so ein ohne Ego, weißt du, die Gäste, es ist so, die wollen das trinken, dann macht er das, ihm schmeckt das nicht, dann gibt er halt ein anderes Glas, weißt du. Und ich meine, das ist auch einfach das im Ratzensohn generell, weißt du, dass wir da, ich finde auch, dass dieses Belehren ein bisschen beim Wein sich vielleicht auch wieder vielleicht ein bisschen weniger teilweise werden muss, auch um das Ganze vielleicht, das ist ja auch diese Naturweinszene, muss man ja schon sagen, ob das jetzt die Leute mögen oder nicht mögen. Aber was ich toll daran finde, ist, dass der Wein einfach an die Menschen gekommen ist wieder, weißt du. Es war halt, der Naturwein, finde ich, hat das ein bisschen wieder weggenommen, dieses, das ist bla 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 bla, wo du so viel drüber redest. Sondern es war immer nur, komm, wir saufen eine Flasche Wein und fertig. Für mich mein Lieblingsbeispiel war zum Beispiel, ich weiß nicht, wann das war, aber 2014 oder irgend sowas. Wahrscheinlich war ich mit dem Ellinghaus, mit dem Besitzer von der Cordoba und mit meinem Sous-Chef damals bei Matassa in Südfrankreich. Was für mich einer der speziellsten Weine war, die ich generell, also für mich so ein Weinerlebnis, was einfach für mich was ganz Neues war, was Frisches war, wie das rauskommen ist so. Und wir waren dort und ich bin als Kind immer auf Weingüter zart worden von den Eltern, weil wir waren viel auf Urlaub in Frankreich natürlich, um die Restaurants auch zu besuchen. Und dann waren wir auch in den ganzen Chateaus natürlich, um die Weine zu sehen und zu verkosten, weißt du, die Familie hat das ja gelebt immer. Und dann bist du halt als kleines Kind in irgendeinem Weingut in Frankreich im Chateau, weißt du, du darfst nichts angreifen, du darfst eigentlich fast nicht einmal was anschauen. Es gibt nichts zum Trinken außer Wasser, weil die haben ja dort nichts außer Wein und Wasser eigentlich. Also da ist ja jetzt keiner, der sagt, hey, möchtest du ein Glas Coca-Cola oder Focade haben, weißt du, sondern es gab immer nur Wasser. Zum Essen gab es meistens nur trockenes Brot, weißt du, Weinverkostungsding halt, weißt du, was das so ein Magending war. Und das waren so die Erlebnisse im Weingut, und dann sitzt du da halt 2 oder 3 Stunden, weißt du, und deine Eltern saufen mal irgendein Wein und du bist nur so, boah, wie geschissen ist das eigentlich hier, gell? Und dann kommst du halt so zu Matassa und wir waren dort und es war einfach so, wir reißen eine Flasche Wein auf und reden einfach über Musik und über die Welt und irgendwann sagt er da halt, ja, okay, das ist das und das. Aber es ging halt nicht nur um diesen Wein und am Schluss haben wir dann 14 Flaschen gesoffen, der Sous-Chef konnte nicht einmal mehr gehen, weißt du, der ist wirklich so zusammengeklappt wie so eine kleine, wie diese Fußpuppen, weißt du, die diese Hacken haben, wo du so drauf drückst, wenn sie so stehen und dann fliegen sie zu, der kommt wirklich seine Gliedmaßen nicht mehr, der hatte sie nicht mehr unter Kontrolle. Und es war echt krass.
Wer war der Sous-Chef?
Der Finn war ein Neuseeländer.
Okay, der kann uns nicht hören.
Was? Der kann uns nicht hören. Aber liebe Grüße, wenn er es hören würde. Auf alle Fälle war das einfach, und das ist für mich auch so ein bisschen dieses Elitäre im Wein rausnehmen auch, gell? Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, wenn man generell mehr Leute erreichen will.
Und aber ich glaube, das schafft es hier in einer besonderen Art und Weise, weil eure Weinkarte ja alle Stücke spielt.
Ja, nein, das ist
ja. Also eure Weinkarte gut. Spielt ja. Nicht jetzt nur Naturwein, nein, wie viel Naturwein muss ja heutzutage auch erklärt werden. Das ist ja wieder die andere Entwicklung, wo du sagst, absolut. Im Naturweinbereich, die so, jetzt müssen wir auch mal jedem Naturwein erklären, warum er jetzt so schmeckt, ist halt irgendwie so, sondern...
Nein, ich möchte jetzt auch gar nicht über das, ich finde einfach nur das Movement Naturwein, weißt du, hat ein ganz neues, junges Publikum, glaube ich, dazu gebracht, gell, die haben auch, wo diese Angst vom Wein genommen worden ist und viele dadurch sicher jetzt auch konventionellen Wein auch trinken, nicht nur, aber auch, und ich glaube, dass sowas
einfach, es trifft sich alles wieder so zusammen,
es kommt wieder zusammen, es ist eh natürlich, jedes Movement muss immer zuerst voll auf die Kacke hauen und sagen, das muss stinken nach, ich weiß nicht was, weißt du, und es muss Natur sein, und jetzt siehst du jetzt zum Beispiel auch der Philipp Schäfer, weißt du, wenn der damit einen Bernard Bonal zum Beispiel, einer meiner Lieblingsweine, weißt du, das ist auch biodynamisch, aber das ist einfach das Beste, was du in der Burgund zur Zeit trinken kannst, in meinen Augen, gell, weiß. Und das ist natürlich einfach spannend, dass sich da dann auch durch dieses Movement so viel tut einfach.
Ja, voll, aber da war einfach noch nicht vergessen, wenn wir gerade geredet haben, über das, wie lange wer für biodynamisch ist oder in Burgund oder sonst wo. Du kriegst, man ist seit 2004 biodynamisch, Domaine Leflef war Vorreiter, immer schon bei Biodynamie. Da war das immer, was mich ein bisschen stört in der ganzen Debatte, zu sagen, ja, es muss, vorher mal geschrieben, es muss jetzt Bio sein, jetzt sind alle Bio, jetzt fällt dann wieder irgendwas anderes sein, was halt nicht, was passt, das finde ich so. Ist der Wein gut?
Ja, yeah. Das ist nicht das Wichtigste, gut? Aber ich finde auch.
Schmeckt er dir so, nämlich?
Ja. Yeah. Nein, es ist auch, mich interessiert das auch nicht mehr, ich war jetzt in Paris, also du gehst dann halt und du hast halt wirklich nur halt so Naturweinkarten, das ist mir auch ein bisschen zu fad fast, gell, also wenn alles nur noch so ist und halt auch die ganzen Weine alle so, kriegst nur noch Jungweine, weil alles halt komplett weggesoffen ist. Ich finde, das einfach Spaß macht, eine Mischung, gell, einfach
ja, voll. Beim Trinken. So wie immer ist es eigentlich, oder?
Ja,
gute Mischung, wie du sagst, an dem Publikum, so brauchst du es auch irgendwie in der Weinkarte.
Genau, ja, absolut.
Und du kannst dann am Abend zwischen Labé und Rollo hin und her wechseln. Wieso nicht?
Zum Beispiel.
Wieso denn nicht?
Genau.
Mir wurde gerade in Burgund wurde erklärt von einer Dame im Weinhandel, das geht überhaupt nicht, dass ich Labé gut finde und Rollo gut finde. weil das geht nicht. Und ich so, wieso geht das nicht? Nein, das geht einfach nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich so, ja, aber ich hab beides seine Berechtigung. Ich liebe beides. Also einmal möchte ich das trinken, einmal möchte ich das trinken.
Ja.
Nein, die hat mich ziemlich angeschnauzt und gesagt, so, nein, das geht nicht, weil dies und jenes.
Und jetzt, was trinkst du jetzt?
Beides? Nein, ich trinke trotzdem beides. Ich habe nicht auf sie gehört. Tut mir leid, gnädige Frau.
Das kann da immer passieren. Das kann da auch bei den Naturweintrinkern passieren, dass sie dir nicht erlauben, Rollo zu trinken.
Du kommst aus einer Gastronomiefamilie. Der Papa hat ja schon sehr lange das Restaurant, hat auch 2 Sterne gekocht. Was für dich oder deine Mutter, Entschuldigung, hat eines der legendärsten Wirtshäuser in Wien, das Gasthaus Woroschitzki. War für dich immer schon klar, dass du in die Gastro willst?
Mhm. Ja. Immer. Ich kann mich an nichts anderes erinnern. Ich wollte immer kochen. Ich wollte nie was anderes machen. Es macht mir noch immer extrem viel Spaß. Ich möchte noch immer nichts anderes machen. Ich kann auch nichts anderes. ist so. Ich habe mich mein Leben lang eigentlich nur auf dieses Thema fokussiert und reingefuchst. Als Jungkoch bin ich nächtelang gesessen und habe Rezepte aufgeschrieben per Hand in einer Mappe, weißt du. Also ich habe immer schon, das hat es mir einfach angetan, dieses Thema. Und das ist auch schön. Ich bin auch dankbar dafür, dass du
das machst, was du gerne machst.
Genau. Und es ist unbezahlbar. Es gibt so viele Leute, die keine Ahnung haben, was sie in ihrem Leben machen wollen. Also gerade junge Leute.
Die arbeiten müssen und nicht dürfen.
Ich habe noch nie einen Tag arbeiten müssen, was das sozusagen. So, ja. Außer einmal, ich war als Kind, mussten wir berufspraktische Tage machen mit der Schule. Und Restaurants gab es keine mehr, weil es im letzten Jahr so schief gegangen ist, weil die Überstunden machen mussten, die 14-Jährigen oder 12, 13-Jährigen Schülerinnen. Und dann war das Nächste, dass ich in Metro gehe, weil ich mir dann dachte, okay, dann mache ich Metro, weil da kann ich halt irgendwo in der Fleischabteilung oder in der Fischabteilung was lernen, weißt du, die 3 Tage. Und es war dann so, dass ich in der Spielzeugabteilung gelandet bin im Metro, also gar nichts mit Essen zu tun gehabt habe. Und ich musste nur so Regale ausräumen und sauber machen. Und ich musste 3 Tage lang jeden Tag halt 8 Stunden arbeiten. Und ich war aber bis dato schon gewohnt, dass ich auch einen ganzen Tag in meinen Sommerferien beim Papa halt, was auch immer, 12, 13 Stunden arbeite. Und das war für mich wirklich die längsten Arbeitstage, die ich jemals in meinem Leben. Ich war komplett fertig danach, weil ich so gehasst habe. Und so, das muss so schlimm sein, wenn man seinen Beruf so hasst.
Du genießt du halt dann wirklich, wenn es draußen ist, oder?
Ja,
du bist da wirklich diese Erlösung.
Ich bin rausgekommen um 6, ich weiß noch, und ich bin um 7:30 eingeschlafen. Ich bin 1,5 Stunden noch wach gewesen und ich war so, und keine Ahnung, normalerweise war ich halt bis 10, 11, ich weiß auch nicht mehr genau, wie lange ich wach war.
Ja.
Aber.
Na voll, das hat sich einfach so gezogen, dass es sich so viel Energie gekostet hat. Also ich habe das auch im Service immer gern gehabt. Also mir hat das schon immer sehr viel Energie auch gegeben. So,
Service.
So, ja, also ich mache das gerne, wirklich. Weil es immer Spaß gemacht, macht es immer noch Spaß. Mir fällt es vielleicht sogar ein bisschen. Aber es ist richtig.
Ja, du bist dann eh wieder am Oktoberfest, oder?
Ja, das macht auch Spaß. Da trinke ich während der Arbeit. Da trinke ich während der Arbeit. Und da arbeite ich so viel, dass es gar keinen davor und danach gibt eigentlich.
Ja, aber das ist eh geil.
Nein, ist ja cool, ist eine lustige Zeit. So 16 Tage.
Wie viele Jahre machst du schon hintereinander?
Es ist jetzt meine 7. Wiesn. Eigentlich vor 9 Jahren die erste, weil 2 Jahre Corona war ja nichts. Ja, aber ich habe einen super Platz gearbeitet, das ist wunderbar. Also wirklich, es ist...
Und wann rufen die dich an und sagen, Max, kommst du wieder? Oder wird man da gar nicht angerufen, ist ja schon fix?
Na, du kriegst eine E-Mail, aber ich bin ja in sehr guten Kontakt mit der Familie Kufler.
Okay.
Der Frau Oppitz, unsere Zeltleiterin, und wir hören uns ja so über das ganze Jahr auch mal, und die wird schon wissen, wenn ich aufhören werde.
Aber du darfst die Weinkarte nicht
mit schlecht ist, gestalten. Also ganz nervös bin ich immer, wenn der Chef anruft. Letztes Jahr wurden ein paar Leute oder in meinem Umkreis auch gegangen.
Entlassen.
Und dann, ja, und dann bekam ich einen Tag später auch einen Anruf und ich nur so, der Zahnbürste im Mund so,
Chef.
Hallo, Herr Kufler? Ja, servus Maxi, wie geht's dir? Ich so, ja gut, wieso? Nein, ich wollte fragen, du, wir sind in die Champagne eingeladen, magst du mitfliegen? Ich so, super, ja gerne. Und dann bin ich mit ihm in die Champagne geflogen. Ja.
Aber Weinkarte darfst du da nicht mitgestalten, oder?
Es ist niemand beratungsresistent in diesem Haus und das ist toll. Es ist große Wert auf Bio gelegt. In kleinen Schritten kann man manche Sachen davon verändern. Ja, warst du schon mal? Du warst ja auf der Wiesn. Stimmt jetzt, Kerl. Du warst ja out of control, glaube ich.
Ich war einmal auf der Wiesn.
Vor 2 Jahren oder so.
Mit Pauli, der Koch bei uns, den du eh auch kennst, aus München. Und wir waren in der Ochsenbraterei und wir sind mit dem ersten Zug nach München gefahren. Ich glaube, der fährt um 6 aus Wien. Boah. Waren um 10, haben dann ein Bierchen.
Haben wahrscheinlich im Zug schon gesoffen?
Im Bordrestaurant ein Bier getrunken, nicht gesoffen. Dann sind wir
Das ist der größte Anfängerfehler.
Also, ja, das stimmt. Auf alle Fälle sind wir dann ausgestiegen, sind zur Schumanns Tagesbar auf einen Drink gegangen, dann sind wir um 11:30 in Dantas gewesen, haben Mittag gegessen, plus ein paar Flaschen Wein gezwitschert und dann sind wir mit dem Taxi auf die Wiesn gefahren.
Warst du schon in Tracht
im Tatris? Ich habe keine Tracht getragen. Ich habe keine Lederhose. Ich habe eine Latzhose getragen.
Wie ähnlich.
Ja, passt auch.
Tantris auf die Wiesn, weiter.
Dann sind wir auf die Wiesn. Tatsächlich der Pauli, der eigentlich der Einzige war, der schon sehr oft auf der Wiesn war, konnte eigentlich schon fast gar nicht mehr gehen, wie wir auf die Wiesn gekommen sind. Aber er hat sich auch extrem gefreut, weil das war das erste Mal nach den zwei Lockdowns. Ja. Und das war auch der erste Tag, der Eröffnungstag von der Wiesn. Und der ist wie so ein kleines Kind da auf dem am Weg zu Ochsenbad. Da hat sich so gefreut, aber er war schon wirklich drüber, sage ich einmal. Und der Pauli war dann noch irgendwann, der war, glaube ich, um eins oder um elf, glaube ich, war er schon knocked, nein, war früher, war schon um neun knocked out, aber er hat dann noch bis um eins oder was durch, dann haben wir in ein Taxi gesetzt. Und ich war, glaube ich, dann noch bis um fünf oder sowas aus.
Ja, du warst, glaube ich, zwischen elf und eins, ist hat noch ins Weinzelt, weil das hat er bis eins auf.
Und du sind wir nicht reinkommen, du hast ja nicht abgekommen.
Sicher, du warst drinnen sogar.
Nein, ich war nicht drinnen, der Pauli ist reingekommen, ich war nicht drinnen. Ich war dann so, ich scheiß drauf, wir haben eine Stunde herumgegeilt, ich war so, ich kenne.
Übrigens, nächster Amateurfehler ist, wenn man um elf glaubt, man
ruft dich nicht der nächste Maxi Amateurfehler an. Ist glauben, dass sich der Maxi ins Weinzelt reinholt, obwohl es ja schon tausendmal erzählt
versprochen also, hat. Also, das ist ganz wichtig, jeder Zuhörer, ich hole sicher keinen rein. Ausländische in die Regel. Aber Amateurfehler ist halt, um elf erst anzurufen, weil da bin ich halt selber im Stress, tut mir leid.
Okay,
und wir dürfen offiziell keinen reinholen.
Ja, ja, nein, passt ja, alles gut.
Ich hätte dir aber gerne die Küche gezeigt, jetzt hätte das Spaß gemacht.
Die Küche, ja.
Ja, was da rausballert wird und so, also diese organisatorische vom schicken her und so. Uns wird wirklich gut gekocht.
Im aber auf das sind alle voll stolz, glaube ich, so die Zeltbesitzer, so auf diese Küche. Und
ja, aber die kochen auch echt viele richtig schlecht, aber das Weinzelt ist sehr, sehr gut. Ich mag Agustina auch sehr gerne. Ja. Aber es war gerade schön zu hören, How to Wiesn mit Lukas Mraz. Um 6 in der Früh mit Zug hinfahren, in die Schumannsbar von Cocktail, dann ins Dantres. Und dann in die Ochsenbraterei und dann noch vor der Tür stehen vom Weinzelt nicht reinkommen, wo wir es dann feiern.
Und dann sind wir noch in irgendeiner große Bar irgendwo dort in der Nähe gleich von der Wiesn gegangen. Zum
Wiesn-Club?
Nein, es war eine Bar so. Und ich habe nirgends so, ich habe dann im Tantris, also wir haben im Tantris gegessen, sind dann um 4 hin, also auf die Wiesn, gell. Und dann war aber so, ich war überrascht, wie geil ich die Stimmung fand und wie geil die Leute auch waren auf der Wiesn, weil ich war schon, bin jetzt nicht der klassische Wiesngänger und war so, boah, pfff. Habe immer so gedacht, na, einmal möchte ich es erleben, aber wird mir wahrscheinlich eh nicht gefallen. Aber ich war wirklich sofort am Tisch und habe getanzt am Tisch und habe dann eigentlich auch die ganze Zeit vergessen zum Essen. Hatte dann irgendwann um 11 oder sowas so einen krassen Hunger, weil ich nichts gegessen habe. Und dann gab es auch nirgendwo mehr was zum Essen natürlich, gell. Und dann habe ich den Hunger mit Durst gelöscht und fertig. Und
Bier.
Dann waren wir noch in der High, in der Cocktailbar bis ewig und... Es war
klingt nach einem tollen Tag eigentlich.
Ich würde schon auf alle Fälle nochmal machen.
Das können wir uns auch. Sag bitte vielleicht vorher Bescheid.
Wegen einem Weinzelt?
Ja, du kriegst dann, organisiere ich dir was davor. Aber ja. das kann man ein bisschen besser planen, als wie spontan einfach anrufen. Das ist wie, wenn man im Ratz und so einen Tisch spontan am Freitag haben will.
Funktioniert manchmal.
Ja, es funktioniert das Reinhol auch manchmal. Vielleicht dann am
ja,
Montag.
Ja, nein, es passt ja. Ich will mich gar nicht beschweren. Wir haben es probiert, es hat nicht funktioniert. Und
aber es ist schön, dass ich auch so eine elitäre Funktion habe, dass ich da wieder einholen könnte und du Tische vergeben kannst im Ratz und so.
Tische vergeben? Was heißt
vergeben? Plätze vergeben. Weißt du, wie viele Leute mir schreiben, weil wir uns kennen? Maxi, kannst du was machen Freitagabend nächste Woche? Hau!
Ja, nein.
Trau mich nicht mal fragen.
Voll ist voll, was soll ich sagen?
Ja, absolut.
Ich sage zu allen, voll ist voll.
Ich habe uns das Glück gehabt einmal, dass ihr so wahnsinnig spontan und flexibel seid an dem Tag, wo man Pass einen tollen, also, tolles Menü hat.
Davon redet man nicht, dass die Leute auf das zurückkommen.
Aber es war wunderschön.
Nein, das war super schön, aber nicht, dass dann alle sagen, na, können wir nicht dort sitzen, wo der Max gesessen
ist. Nein, ich durfte da nie wieder sitzen.
Ja.
Ist einfach was passiert.
Es gab erst zwei Gäste, die dort gesessen sind.
Also du ich und der Matthias.
Marco. Du und der Marco. Ja, oder zwei Tische.
Also echt? Und der Marco,
du und der Marco Rossbart.
Alter, der hat das auch erleben dürfen.
Ja, der ist einmal gekommen und war um einen Monat zu früh da.
Oh no. Und er glaubt, er hat fix einen Tisch.
Er hat einen Tisch und er hat den Tisch einen Monat später eigentlich gehabt. Und was seht ihr, die haben dieselben Öffnungszeiten wie wir. Und er hat alles geplant, dass er an dem Tag kommen kann. Und dann war es halt so, fuck, der arme Kerl, weißt du. Und dann dort, wo ihr gesessen seid, ist der Papa sein Platz eigentlich.
Das ist der Pass.
Die Bones, also. Genau. Und dann haben wir den Papa woanders hingesetzt und bei euch war das dann damals auch so quasi, aber das war echt eine Ausnahme. Nicht, dass die anderen Gäste drunter leiden.
So, stop it now, es gibt keinen Passsitzplatz.
Nein, gibt's nicht.
Es gibt auch kein Reinholen nach 11 Uhr im Weinzelt. Es gibt auch, wenn voll ist, ist voll.
Voll
und
ist voll.
Kein Alkohol vor der Arbeit.
Und während der Arbeit auch nicht, Maxi.
Du bist Koch und nicht Sommelier.
Ja. Ich glaube, es ist der Anfang vom Ende meistens.
Immer,
oder? Ich glaube, auch bei Sommelier ist es nicht so geil, wenn man die ganze Zeit nur sauft während der Arbeit.
Boah, der wäre furchtbar.
Und das Krasse in der Gastronomie, ich habe das ja schon in Berlin damals gemacht, du musst da wirklich strikt sein, weißt du? Also ich bin generell.
Wie strikt warst du da in Berlin in der Cordoba so? Während der Arbeitszeit und trinken? Also das Team und so?
Nein, no go. Also bei mir
in der Küche?
No go.
Okay.
Einmal habe ich getroffen während Abend, das war mein letzten Arbeitstag.
In der Küche finde ich ja, du bist ja dann auch noch anderen Risiken ausgesetzt. Also mit dem ganzen, mit dem Messer, mit den heißen Sachen.
Ah, das weiß ich gar nicht.
Das ist ein bisschen Fehler, meine ich dann einfach.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob das Problem ist. Ich glaube einfach, dass diese, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das Richtige ist, dieses Belohnungsbier nach der Arbeit. Weißt du, ich mache das ja sowieso nicht, aber diese Alkoholsucht und auch diesen ganzen Kreislauf in der Gastronomie zu fördern, weißt du so. Ich meine, jeder soll machen, was er will natürlich, gell, aber dass man halt immer so diese Kiste Bier im Kühler hat und jeder ist so, komm, und dann sauft man halt, ich bin ja so eine Person, bei mir ist das Problem, ich saufe ein Bier und dann will ich halt 5 Bier trinken, gell, deswegen trinke ich gar kein Bier.
Habe ich gerade gelernt, du bist ein Alkoholiker.
Bin ich Alkohol, mehr hat das gesagt.
Habe ich Instagram gerade gesagt. Wenn ich ein Bier trinke und ich kann noch nicht mehr aufhören,
ach so, dann
bist du Alkoholiker.
Ja, wahrscheinlich. Nein, ich weiß schon, was du meinst. Das kann auch so sein, gell? Und ich bin halt einfach so, ich trinke unter der Woche nichts und lustigerweise, ich bin aber nicht die Person, die dem Team sagt, so, ihr sollt das auch nicht machen, gell?
Ja, voll.
Und aber automatisch hast du so eine Art Vorbildwirkung, dass die Leute auch nicht machen. Und die trinken halt einmal, machen einen Wochenteiler, da trinken sie ein Bier und ich bin da jetzt niemals die Person, die denen sagt, macht das nicht. Wie ich jung war und auch in der Cordoba habe ich natürlich auch oft nach der Arbeit getrunken und in Berlin viel gefeiert, gell? Aber irgendwann war ich so, ich höre damit komplett auf und habe das einfach lassen und mir geht's auch besser darin. Ich mache Sport in der Früh halt, gehe Tennis spielen oder jetzt natürlich mit Tochter, in Kinder, ich könnte doch gar nicht mehr, weißt du, ich möchte in der Früh nicht da sitzen und mir denken, Alter, mein Leben, was bin ich für eine Alkoholleiche, jetzt bringe ich meine Tochter in Kindergarten um 9 in der Früh, weißt du, das geht sich bei mir überhaupt gar nicht mehr aus. Es geht
einfach nicht aus.
Nein, es geht sich nicht aus und ich glaube auch, dass einfach die Stimmung generell als Mensch besser ist dann.
Aber du trinkst ja trotzdem gerne mal an die freien Tage oder am Wochenende.
Ja, sicher.
Weil das macht dir immer noch Spaß.
Na voll, ich liebe trinken.
Ja.
Nein, ich liebe eine geile Flasche Wein trinken. Oder wenn ich Urlaub habe, trinke ich jeden Tag, weißt du. Ich meine, ich saufe mich nicht an, aber ich sitze halt in Südtirol und saufe mir einen Aperol Spritzer um 4, weißt du. Nein, überhaupt
oder
nicht.
Oder mittags einfach ein Bier.
Oder mittags,
bitte,
ja,
Seital, absolut. Danke.
Ja, oder am Wochenende, nein.
Ja, voll.
Ich glaube halt, das sieht man halt auch oft bei den Köchen und auch sicher bei generell in der Gastronomie, dass oft dieser Alkoholkonsum einfach der Anfang vom Ende ist.
Ja, die Menge Arbeit macht halt immer so die Regelmäßigkeit,
ja,
oder?
Ja.
Das, wenn du in der Regel immer trinkst, ist halt. Ja. Ich bin Weinhändler inzwischen, ich muss sagen, ich verbringe meine freien Tage dann gerne auch ohne Alkohol.
Das glaube ich.
Also ich drehe es dann um, ich sage dann einfach so. Also ja. Natürlich habe ich leider nicht mehr freien Tag wie Arbeitstag,
ja.
Aber ich bin jetzt auch nicht jeden Tag fett, aber ja, ich bin auch froh, echt, ich sitze daheim und sage so: Hä, chill mal heute.
Ich hasse ja auch Kochen am Wochenende.
Ja, du machst das halt jeden Tag, oder?
Ja, eben. Also ich muss natürlich teilweise machen. Und ich finde es auch lustig, weil ich glaube, dass so die Vorstellung, die man als Partnerin von einem, oder als Partner oder als Partnerin hat, wenn man einen Koch oder eine Köchin bekommt, ist halt immer so, boah, so geil, ich kriege jeden Tag was Geiles zum Essen und keine Ahnung. Und dann ist die Tatsache, dass die 5 Tage die Woche eh nie daheim sind, der Kühlschrank eigentlich immer leer ist, weil die eh nie was essen müssen daheim und dann am Wochenende eigentlich gar keine Lust haben zum Kochen, sondern
gehen essen gehen.
Und das ist halt so die Vorstellung von einem Partner oder Partnerin in der Gastronomie zu haben. Das ist halt einfach.
Also ich weiß nicht, wie es andere geht, aber ich
sollte. Also vorsichtig, keine Köche und Köchinnen.
Ja, oder auch keine Weinhändler, die trinken zu Hause eigentlich gar nicht so viel.
Ja.
Na wirklich, ich bin nach Hause gekommen, bin ich so. Also ich bin noch nie in meinem Leben eine Flasche Wein alleine aufgemacht, also noch nie. Also ich bin Gesellschaftstrinker,
ja,
ich bin dann eher so, dann trink mal Flaschen Wein, ich muss nicht.
Ich hab letztes Jahr oder vorletztes Jahr zum ersten Mal Weine gekauft, privat, weil ich meine Tochter eben, 21er Jahrgang. Gell?
Ja, hast du toll eingekauft, ich glaube, du hast Schätzlein gekauft,
Salvechter. Ich hab generell viel gekauft, also gerade in dem Jahr 21. Ja.
Super Jahrgang.
Nicht nur deine Weine.
Aber ich wollte erwähnen, dass Lukas Mratz auch bei Zanke Säule einkauft.
Habe ich, ja. Und Zanke hat wirklich ein super, super Portfolio, muss man auch dazu sagen, ist ja so, gratuliere.
Danke dir.
Aber ich habe jetzt urviel Wein auch daheim und habe auch ein bisschen zu viel wahrscheinlich gekauft, aber ich trinke gar nie zu Hause. Ich finde auch, eine Flasche Wein am Wochenende zu zweit zu trinken ist fast anstrengend.
Also ich finde es viel lustiger zu viert oder zu
ja,
sechs
zu viert
und
ist
noch
viel
eine und noch eine.
Ja, genau.
Das Problem ist ja eigentlich, dass wir irgendwann rauschig sind, oder nicht?
Danke, danke.
Was? Also das Problem ist, dass man irgendwann mal zu rauschig ist.
Mhm.
So am liebsten würdest du weiter verkosten und so, wie beim Essen ab und so am liebsten würde ich weiter essen.
Ja, deswegen ist es auch geil, wenn man essen geht beim Chinesen, man ist zu sechs und man bestellt sich halt alles in die Mitte und kann
bestellt 10 Gerichte. Aber wobei, ich habe uns das mitgebracht, was ganz Neues. Schauen wir mal aus Deutschland.
Ja,
das ist eine Premiere von Christmann Kaufmann.
Ah, wirklich? Ah,
das ist
mir.
Neue Release, 204er Sekt.
Aber das ist sie, oder was? Und Kaufmann ist ihr Typ, oder was? Nein, ist nicht Christmann eine Frau?
Ja, genau. Also ja, es ist Weingut Christmann, ja, ist so viel Christmann und der Mathieu Kaufmann. Den gekauft haben. 204 KW, die haben der Mathieu Kaufmann, war lang Kellermeister bei Bollinger. Mhm. War da bei Van Buhl in Deutschland und hat das großartig gemacht. Van Buhl, ja. Und wie weggegangen ist, witzigerweise, hat es wieder bescheiden geschmeckt. Schmeckt leider immer noch.
Van Buhl.
Ja. Also Wert dort war wirklich gut. Und gemeinsam mit der Familie Christmann haben die ein eigenes Sektgut gestartet. Und das ist in der Pfalz. Und 204 bedeutet reine Burgunder-KW, die zwei. Und die vier fürs Degauchement. Das ist das vierte Degauchement von diesem Schaumwein. Da gibt es auch die 100er-Reihe, das ist die Riesing-Reihe. Und im Herbst kommen für Österreich auch die Einzellagen raus. Und das ist einfach nur Chardonnay, Weißburgunder, Spätburgunder. Alles aus 2021 und degauchiert im November 2024.
Wie lange gibt es
das
schon?
Das wurde angefangen im Jahr 2019. Die ersten Flaschen sind vor 2 Jahren oder so am Markt gekommen. Und jetzt hat es 1,5 Jahren keine Burgunder-Cuvée gegeben.
Und quanto costa?
Preiswert.
Preiswert?
Preiswert, sehr preiswert. Und sicher gerade das spannendste Projekt in Deutschland, was Sektor angeht.
Und zufällig verkauft es am Maxi?
Ja. Falls Sankas Weine ab April zu kaufen.
Ab April.
Danke. Gerne, gerne. Schau, mach ich schon geübt, das ist jetzt besser.
Mhm. Lecker. Sehr gut. 60 Flaschen bitte.
Gerne. Ich mache dir 60 plus 12.
60 plus 12.
Ah, du wirst lachen.
Was?
Du wirst lachen, morgen steht der Kartoffel. Ja. Oh, der Zankel. Ja. Jetzt hat jeder gehört, oder? Ich hab's in deiner braunen Unterschrift. Das ist ein wörtlicher Vertrag.
Jawohl.
Passt. Sehr gerne. Also, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das Mraz und Sohn macht in Wien Christmann und Kaufmann glasweise.
Jawohl.
Jawohl. Christmann, Kaufmann, ja. Freut mich, das schmeckt es mir auch richtig gut.
Ich darf nur nicht zu viel trinken, weil ich muss noch in die Arbeit.
Ja, ich habe gesagt, so und du trinkst bei der Arbeit nichts, genau. Und
trinken Leute vor der Arbeit was? Trinkst
ich du glaube, vor der Arbeit? Gibt's.
Lügst du?
Vor der Arbeit?
Ja.
Wann von der Arbeit an?
Ja, kommt wann? Jetzt um 13.30 Uhr normal. Also.
Na, ich habe heute um 10 Uhr angefangen.
Und da habe ich nicht oder davor. Zum Arbeiten?
Nein, ich arbeite. Nein, ich trinke nicht vor der Arbeit. Ich trinke bei der Arbeit eigentlich nichts.
Das ist, also auch Sommelier, nicht beim Podcast?
Als Sommelier?
Warst du schon mal voll dicht beim Podcast?
Niemals. Ich war leicht angeduselt, wie die Jungs, der Schicker und der Carlo da waren. Aber ich wäre wahrscheinlich richtig angesoffen gewesen, wenn der Philipp auch noch dabei gewesen wäre.
Dann wäre es dicht gewesen.
Das wäre so wäre es gegangen. Lukas, es gibt ja so eine Entwicklung in der Gastronomie, die vielmehr aufs à la carte zielt. Ihr habt natürlich ein gesetztes Menü, das ist ja auch, würde ich sagen, gar nicht anders möglich, so gezielt die Leute zu schicken. Mhm. Wie gehst du gern selber essen? Also gehst du selber gern dann auch à la carte essen oder bist du eher gern Menü? Ist irgendwann eine Überlegung, das zu ändern? Es ist eine dumme Frage, willst du nichts ändern, weil das hat es ja eh immer voll. Seit Jahren. Gratuliere dazu übrigens, das ist ja nicht selbst. Und ihr liefert es jedes Mal ab. Das ist ja.
Du, ich glaube, man darf sich niemals darauf ausruhen, dass man voll ist, dass man nichts verändern muss. Also das ist immer der größte Fehler. Gerade dann muss man permanent weiter dranbleiben, dass die Hütte weiterhin voll bleibt.
Ja.
Das à la carte Thema, wie ich zurückkommen bin, habe ich zum Papa gesagt, entweder schickt man nur à la carte oder wir machen nur Menü. Für mich ist...
Hat dein Papa
hab ich zu ihm gesagt.
Vorher à la carte auch gemacht?
Der Papa hat früher à la carte und Menü gemacht. Bevor ich zurückkommen bin, gab es ein 6- oder 9-Gramm-Menü, glaube ich. Und ich habe dann gesagt, wenn, machen wir ein Menü in einer Größe oder wir machen nur à la carte. Für mich ist beides nicht mehr zeitgemäß einfach. Und auch, man darf, also ich finde das auch immer teilweise schwierig, weil so oft sind dann solche Sachen wie dieser à la carte Trend kommt dann oft von Schreiberinnen, sage ich jetzt einmal, oder gastronomieaffinen Leuten. Und da darf man eins nicht vergessen. Zum Beispiel, ich werde nie vergessen, wie man so, ich weiß nicht, irgendwann in den 2000er Jahren gab es in jedem Haubenrestaurant als Dessert eine Crème Brûlée. Weil das einfach damals so nach Österreich gekommen ist und ich glaube, der Crème Brûlée, ja. Und dann war irgendein Schreiber, der halt einmal geschrieben hat, das werde ich eben nie vergessen, wenn ich noch einmal eine Crème Brûlée in einem Restaurant bekomme, dann ziehe ich ihm einfach eine Haube ab. Ungefähr, ich weiß nicht,
ob das
ungefähr.
Ja.
Der Ding, der war halt komplett überfressen von den Crème Brûlée. Wieso? Weil der jeden scheiß Tag in der Arbeit in ein Lokal gehen muss und dort jedes Mal eine Crème Brûlée kriegt, ja. Das ist aber nicht der normale Konsument, weil der normale Konsument macht das wie oft, weißt du, von mir aus einer oft einmal die Woche, zweimal die Woche oder einmal im Jahr oder einmal im Monat, weißt du, das sind ja die normalen Zahlen, ja. Jetzt geht natürlich eine Schreiber oder eine Schreiberin jeden Tag zu essen, muss jeden Tag dann ein 14- oder 15-Gang-Menü essen und ist dann so, ich würde so gern wieder à la carte essen. So ein bisschen. Und deswegen finde ich das auch immer schwierig, dass man dann diese Trends von eigentlich, weil, warum gibt's denn eigentlich Menüs, gell? Also auch dieses Ein-Ding-Menü, weil man versucht, man muss ja auch einfach mit irgendwas kalkulieren können. Man muss auch schauen, dass die Arbeitszeit Zeiten etc. ein bisschen kompakter bleiben. Also da gibt es ja so viele Dinge, die das eigentlich verbessern, dieses eine Menü servieren. Jetzt machst du à la carte, dann gibt es wieder Leute, die kommen essen und essen einen Gang, eine Vorspeise für, ich sage jetzt mal bei uns, 25 Euro. Was so, dann musst du eigentlich auch wieder doppelt bis dreifach Sitting machen, dann sind die Gäste wieder unglücklich, warum es doppelt oder dreifach, warum sie aufstehen müssen eigentlich, weil das ist in Wien ja eigentlich keine normale Kultur, dass du deinen Tisch nicht so lange hast, wie du ihn haben willst. Da gibt es halt so viele Probleme, die das eigentlich mit sich bringen, gell, die man jetzt als Außenstehender eigentlich gar nicht
Man muss beurteilen, genau, du sagst Wien oder bin ich am Land,
irgendwo am Land? Ja, absolut. Oder? Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist und ich bin jetzt nicht abgeneigt, irgendwann nur mehr à la carte zum Servieren. Ich glaube, für uns passt so, wie es ist, gell, wir können gut davon leben, unsere Mitarbeiterinnen müssen dadurch auch, dass wir kein Mittagsgeschäft haben, jetzt nicht die riesenfetten Arbeitstage haben, die es normal in der Sternegastronomie braucht, wir können unseren Menüpreis fahren, der nicht allzu teuer ist, weißt du, also es passt einfach für alle, glaube ich, und ich glaube, dass da einfach auch heutzutage Preis-Leistung extrem wichtig ist. Ich glaube, vor allem auch in diesen ganzen Menüdingen, also dieses 300 Euro über 300 Euro für, keine Ahnung, die Menüs, die Leute schauen einfach aufs Geld zurzeit und ich glaube, dass Preis-Leistung einfach extrem wichtig ist und wir fahren das halt einfach darüber, dass wir halt ganze Tiere verarbeiten, die in mehreren Gängen servieren und nicht so viele Viecher brauchen und wenn es einen Hummer gibt, dann gibt es ihn auf 2-3 Gänge und dann gibt es halt keinen anderen, nicht noch einen Langustinen und einen Sepia, was auch immer, dann gibt es halt diesen einen Fisch und so können wir auch unseren Preis fahren und so sind eigentlich auch alle meistens ganz glücklich.
Wie wichtig ist dir da in dem Sinne Herkunft?
Ja, Hummer gibt es nicht in Österreich, aber
nein,
Herkunft
war ja bei uns. Ich habe Herkunft und nicht regional, also ich habe ja Herkunft.
Wir haben nur Fleisch aus Österreich, also weil wir auch immer noch ganze Tiere kaufen, das ist mir auch wirklich wichtig, also ich finde das ist schon, mir graust auch manchmal einfach davor, sage ich einmal, wenn man nicht weiß genau, wo es her ist. Gemüse arbeiten wir halt auch viel mit kleinen Bauern und Bauerinnen zusammen. Fisch, Süßwasser immer aus Österreich und Salzwasser halt kaufen wir eigentlich viel über Kochstoff. Die sind in Frankfurt und die beziehen Salzwasserfische von überall. Also die kaufen wir jetzt also von überall, aber halt aus Europa. Die haben halt in Portugal einen Fischer, in Frankreich einen Fischer, in Skandinavien einen Fischer.
Partnerfischereien quasi.
Genau, und die kriegen das direkt nach Frankfurt am Flughafen und dann verteilen sie es eigentlich einfach. Also das heißt, du hast einen Tag weniger, weil ja ein Zwischenhändler eigentlich wegfällt dadurch. Ja. Und es ist einfach wichtig, das Produkt, die Qualität, die ist einfach wichtig in meinen Augen. Und ich finde, dass natürlich auch viele in der Sternegastronomie, ich habe jetzt auch mit James in Lyles geredet, das ist halt einfach, es wird einfach extrem viel gelogen an Sterner Restaurants.
Ja, das ist meine nächste Frage. Wie ist es gang und gäbe? Kriegst du das selbst auch mit oder hast du schon erlebt?
Ich weiß schon, dass es, natürlich ist es gang und gäbe.
Ist ja gerade in Österreich aktuelles Thema, Herkunftsbezeichnungsbetrug.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch bei den O-Bauern, die haben irgendwann einmal, ich weiß nicht, ob das in der Servus-TV-Reportage war, aber da haben sie gesagt, du, sie wollen einfach einen Hummer servieren, weißt du, und das ist einfach, wollen sie und das ist geil so und ich finde, dass es voll ehrlich war und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, ist einfach ehrlich sein. Ich brauche nicht auf regional tun und dann, keine Ahnung, alles aus Spanien kaufen, weißt du, weil es halt keine, wenn du dann in irgendein regionales Restaurant gehst und es gibt irgendwie im Winter Tomaten und das Orge ist ja, dass der Konsument, das ja nicht einmal, der denkt da gar nicht drüber nach, weißt du? Weil generell auch diese Saisonen ja bei uns gar nicht, die Leute checken ja gar nicht, was Saison eigentlich bedeutet, wann es was gibt meistens. Ich finde es schade, weißt du, es ist natürlich blöd, dass das Licht jetzt so auf die...
Was siehst du den Fehler da beim Konsumenten auch unter anderem, dass ihm eigentlich das vollkommen egal ist?
Nein, ich finde im Konsumenten sehe ich keinen Fehler, du. Also ich glaube, natürlich weiß der Konsument, teilweise ist es natürlich so, weißt du, ich liebe es auch, wenn die Leute so kommen und sagen, keine Ahnung, ist das Gemüse vom Bauern eh Bio? Und im zweiten Satz sagen sie, aber in der Weinbegleitung sind eh keine Bio-Weine, oder? Also, dann bist du dann halt so, okay, da ist halt einfach,
da fehlt
einfach irgendwo die gewisse Lehre in den Leuten, weißt du, was heißt Bio eigentlich, was ist es eigentlich, etc., das ist eigentlich auch, es ist kein Qualitätszertifikat, weißt du, es geht um Herstellung am Ende des Tages. Also im Konsumenten sehe ich jetzt keinen Fehler, das ist einfach, ich weiß auch gar nicht, warum das so in der Sternegastronomie ist, aber wir müssen einmal eins auch wirklich feststellen, es ist ja nicht nur in der Sternegastronomie, dieses Greenwashing ist ja überall, ob du jetzt sie, weißt du,
und aber das Herkunftsbezeichnungsbetrug ist ja nicht Greenwashing.
Das sind zwei verschiedene Sachen.
Ist ähnlich, aber ist eigentlich...
Schon ein bisschen, weil meistens geht ja in der Herkunftsbezeichnung darum, dass es irgendwas Regionales ist oder etwas Näheres ist. Und das Nähere ist wiederum nachhaltiger.
Ja, nachhaltig, der Ausdruck wurde ja auch schon durch alles durchgezogen.
Ja, ja, eh, aber so ist es. Und ich glaube auch, dass es halt, und ich finde es eigentlich arg, dass man da, also dieses Greenwashing jetzt generell, dass dafür, es gibt für alles Auflagen, es gibt für alles Kontrollen, aber Riesenfirmen, Riesenbrands können machen und sagen, was sie wollen, weißt du, und mit einem Green Marketing, sage ich jetzt einmal, ob jetzt McDonald's vor 10 Jahren auf einmal alles in grün, anstatt rot wird alles grün, das war ja vor 10 oder vor 15 Jahren, haben sie ja die Farben in den Restaurants auf grün, weil es einfach nur psychisch nachhaltiger ist, grün zu sein als wie rot, ist eigentlich warum, weißt du, und McDonald's ist ja das Gegenteil von nachhaltig, jetzt nichts für ungut, ja. Und solche Sachen verstehe ich nicht, dass sowas eigentlich erlaubt ist, weil die Leute, die sich wirklich viel Aufwand damit tun, für die ist es halt einfach wirklich ein Schlag oder ins Gesicht spucken. Das ist einfach so. Ja. Und das finde ich eigentlich schade, dass da einfach nicht größere Auflagen gibt dafür, was man wirklich sagen darf oder wie man sich darstellt, wenn man eigentlich das Gegenteil davon ist. Weil es macht ja irgendwann jeder einfach nur noch.
Logisch. Ist auch nicht wirklich kontrolliert. Also, aber wie ist kontrollierbar sowas?
Wie kontrolliert man den ganzen anderen Scheiß, den sie kontrollieren?
Ja.
Ich meine, es gibt für alle irgendwelche Scheißauflagen. Alles, weißt du? Ich meine, brauchen wir eh nicht reden, da mit dem Sepp jetzt mit seinem Bürokratie runterbrechen. Es gibt für alles so viele Auflagen und bürokratische Schritte. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht genau. Aber angeblich ist das Marktamt jetzt so, dass sie auch mehr auf die Herkunft und sowas schauen. Also so mit den Speisekarten. Ich weiß es auch nicht genau, du. Ich möchte jetzt auch nicht, was so Kollegen und so auf die drauf herumreiten. Das wünscht man keinem. Sage ich jetzt einmal, dass wenn sowas passiert, aber natürlich ist man auch irgendwo selber schuld, also ist auch einfach so. Ja, nein, ist so, ja, was du, also wünschen tut man es niemandem, ich möchte jetzt auch nicht so viel herumdrehen, aber generell nervt es mich, dass man, also dieses Greenwashing-Ding ist einfach irgendwo schade. Macht es einfach nichts, seid ehrlich, so wie das der Oberbauer sagt, wir wollen einen Hummer servieren, weil es einfach, weil er es braucht am Land, weil er sagt, er braucht das für die Gäste.
Wir kochen alles, was wir in der Region kriegen, weil wir die Aussage,
genau,
das nehmen wir in der Qualität. Ja. Aber ich kriege einen Steinbutt einfach nicht aus der Region.
Und das ist ehrlich, weißt du.
Und ich koche gerne einen Steinbutt oder Forellen ist kein Steinbutt.
Genau, ja.
Und wird es auch nicht werden.
Also. Und das ist auch eine ganz andere Generation, weil die mussten ja auch damals, so wie der Papa, der war einfach, der hat sich gefühlt wie ein Gott, wie er das erste Mal einen Salzwasserfisch bekommen hat in seinem Restaurant. Das gab es damals einfach nicht.
Also fand ich,
das
war nicht alltäglich.
Dass das Rocher einfach da das erste Mal nach Österreich irgendeinen Fisch bringt, das war für den wie Weihnachten, weißt du.
Und so Steinbutt, da war
man
ja und so, wow, was passiert jetzt?
Und das war eine ganz andere Zeit und das ist auch gut. Natürlich ist es alles zu viel geworden und die Produktqualität ist viel schlechter geworden. Und man muss auch da einfach schauen, woher die Sachen tatsächlich kommen, gell? Und man muss halt gute Partnerinnen haben, die dir die richtige Qualität bringen. Ja.
Siehst du in diesem Zusammenhang einen Trend oder was ist da gerade der Trend in der Gastronomie? Wir haben jetzt ein bisschen das à la carte durchgegangen, über die Etiketten geredet, Herkunftsbezeichnungen, was dir wichtig ist. Siehst du gerade irgendeine Entwicklung, die...
Also tatsächlich ist es schon auch wieder so, aber so ist ja dann auch wieder der Mensch, siehe auch jetzt sowas wie politische Bewegungen à la Trump etc., wo dann auf einmal alle sich irgendwie genervt fühlen. Also so finde ich es auch teilweise jetzt in der Gastronomie, jetzt war dieser große Regionaltrend und die Nordic Cuisine etc. Und jetzt gibt es auch ganz viel dieses, wo dann Köche sagen, hey, wir scheißen auf alles, wir importieren den Fisch jeden Tag aus Japan und der Wein und also so, die, das gibt es ja jetzt auch voll.
So,
und
das ist nicht, wir treffen uns in der Mitte wieder, es ist gerade so,
es ist halt
so, da rum und genau, jetzt gehen wir da rum.
Genau, ja.
Jetzt mache ich das Fleiß nicht.
Ja, so. Genau, und dann sind halt auch wieder, genauso wie der Trump, der dann halt sagt, Klimawandel existiert nicht und es gibt halt urviele, die sich so genervt fühlen, glaube ich, schon von dem
das ganzen. Das gleiche EU-Thema, was also, Leute haben, es gibt, die EU macht ganz viele tolle Sachen. Aber natürlich ist, wie du sagst, Bürokratie Sache, wo du das hingreifst. Und jetzt sagen die Leute einfach, das Fleiß, na, alles ist schlecht.
Ja.
Das Fleiß einfach so, da kann auch das Gegen sein.
Ja, genau. Die fühlen sich halt auf den Schlips getreten und dann ist es halt so, man, ich möchte nie wieder eine Karotte fressen, sondern ich möchte nur noch per Hand getauchten, ich weiß nicht was, Abalone aus Japan essen, weißt du, in Dubai. So ungefähr, ja. ja, ich finde es auch schade. Also ich finde, es gibt halt auch ganz viele 3-Sterne-Restaurants, ja. Ich war extrem überrascht, dass der Steyrek 3 Sterne bekommen hat, ja. Ich bin mit André vom Tieren und noch ein paar andere Leute zum Hangar gefahren und wir haben geredet, wer könnte 3 Sterne kriegen, weißt du? Und ich habe gesagt, ich wünsche niemanden mehr als wie dem Steyrek, gell? Und was die für unsere Kultur und für das alles machen, aber ich glaube einfach nicht, dass der Michelin das, sage ich einmal, checkt, weißt du, so diese Art von Küche, weil normalerweise die Küchen, die 3 Sterne kriegen, sind halt heutzutage alles auf puren Luxus bezogen, weißt du? Also halt Fisch mit Kaviar, Fisch mit Trüffel, Fisch mit Kaviar und Trüffel, Tatelett mit Fisch, Tatelett mit Kaviar, Tatelett mit Trüffel, weißt du? Tatelett
immer mehr
und
mehr.
Tatelett mit Fisch, Kaviar und Trüffel. So ist ungefähr ein 3-Sterne-Menü aufgebaut. Und diese Küche kannst du meistens überall auf der Welt essen. Die hat nichts mit der Region zu tun, in den meisten Fällen, ja, nichts mit der Region zu tun. Die könntest du in Dubai, in New York, in Wien, egal wo essen, sage ich jetzt einmal. Ne? Nicht langweilt es auch meistens, muss ich dazu sagen. Ich gehe so 1-2 Mal im Jahr 3 Sterne essen und ich denke mal jedes Mal so, boah, Wobei wir in Wien echt mit dem Amador, der ist ein grandioser Koch, haben wir echt Glück, der macht das auch wirklich geil.
Super Kerl.
Ja, yes, super Kerl, also, aber auch das Essen und so, das finde ich jetzt auch nicht so dieses klassische Drei-Sterne-Ding. Und mit dem Starek jetzt natürlich auch, also ich habe mich einfach gefreut wie ein kleines Kind, dass sie das bekommen haben und ich hätte nie damit gerechnet. Und es ist einfach geil, dass sie einfach so einem Kulturträger wie dem Starek, also die, was sie da für die gastronomische Landschaft gemacht haben, ist unbezahlbar, dass sie das bekommen. Niemand hat es mehr verdient als die und ich bin einfach nur glücklich. Aber ich finde es dann trotzdem eben so zu diesem Trend, dass man jetzt alles nur noch wieder so gegen dieses Regionalität und ich finde, dass es einfach alles mit ein bisschen Sinnhaftigkeit zu tun haben muss, gell? Und ich glaube auch, dass eben in so Familienbetrieben, ich sage immer, ein Familienbetrieb ist sinnhaftig nachhaltig, weißt du? Mein Vater, der konnte einfach nichts oder auch die Obauers. Meine Lieblingsgeschichte ist vom Rezepi, der hat einmal erzählt, dass er, ein Lehrherr von ihm, hat ihm bei den O-Bauern gelernt und der hat dann erzählt, dass die O-Bauers aus jeder Uhr im Hotelzimmer die Batterien rausnehmen im Urlaub, damit sie sparen.
Kali.
Ja, weißt du? Aber das ist geil, weißt du? Das ist geil und das ist sinnhaftig nachhaltig, weißt du? Weil es ergibt ja auch Sinn, aber sie machen es nicht aus dem regionalen Gedanken, sondern sie machen es wegen der Kohle eigentlich, weil du als Familienbetrieb... Ja, weil sie auch das
Aufwachsen sein auf jedes Geld geschaut
haben. Genau, du musst als Familienbetrieb einfach jeden Cent permanent umdrehen. Es ist so, weißt du, wir haben keinen Finanzier, der dir eine Mille in den Arsch drückt und sagt, so, macht's was wollt, weißt du? Sondern es ist permanent und der Papa ist genauso, der repariert alles selber. Jedes Mal in der Vakuumiermaschine, wenn er vorbeigeht, dreht er sie ab, damit der Strom spart, die läuft halt nie, weißt du? Es ist alles und mir ist es auch so eingeflüstert, worden, weißt du, dass ich auch so immer mehr werde, weißt du, und einfach da drauf schaue.
Und ja, weil du halt umrechnen tust dann. Aus Familienbetrieb hast du Unternehmen und musst nur nachrechnen, wie viel du jetzt Menüs verkaufen musst, ja, damit du dir diese, ja, dass du 50, sag mal, du hast 100 Euro hast,
ja,
nicht haben, das, ja, ist nicht ein Umsatz, sondern die da überbleiben, netto.
Und weißt du, was das Geilste ist? Ich war jetzt in so vielen Restaurants, wo du halt weißt, so, das ist halt, sag ich einmal, coole junge Restaurants, die halt fremdfinanziert sind, wie ja das heutzutage ja immer mehr der Fall ist. Und in Familienrestaurants, so wenn du jetzt bei uns ins Restaurant gehst oder auch in Steyrek oder auch zum Oberau wahrscheinlich, dort ist alles picobello. Dort gehst du in die Küche rein, da sind die Küchen, egal wie alt die sind sauber, auf die wird aufgepasst, weil das Geld selber investiert wird. Das heißt, du schaust da drauf, wie wenn du als kleines Kind dieses eine Spielzeug kriegst, was du schon immer haben wolltest oder dein erstes Gehalt dafür ausgeben hast, dann tust du da halt drauf schauen. Kriegst die Kohle von woanders, einfach hinten, ohne wirklich dafür gearbeitet zu haben. Da schauen teilweise die Küchen oder die Restaurants innerhalb von 2-3 Jahren so schnell verwahrlost auch sowas, tatsächlich, ja, gell?
Wurscht,
wenn man nicht drauf aufpasst, weil es wurscht ist, gell? Und mein Papa ist halt alles permanent, der geht einmal die Woche durch, streicht überall nach, wenn irgendwas kaputt ist. Der Papa, wenn um 6:50 irgendwas kaputt ist, dann rennt er um 6:50 in die Werkstatt rüber und repariert das noch, dass auch für die Gäste alles passt, dass auch das Restaurant immer up to date bleibt. Und da darf man halt auch niemals faul werden, weil sonst hast du in einem Jahr überall Baustellen und du kommst gar nicht mehr hinterher.
Aber siehst du den Trend dann in dem Fall eher, dass es da wieder hingeht oder eher weggeht? Weil das,
glaube ich, geht weg.
Ja.
Das gibt's halt bei den Familienbetrieben, weil die einfach auf die Sachen schauen müssen, weil sie es einfach hart arbeiten mussten über, ja, Generationen. Und eben das Gegenteil ist halt genau das andere. Da wird halt einfach Kohle reinbuttert und wo die Produkte herkommen, das ist alles scheißegal. Und meistens wird mir auch in den Restaurants, in diesen Top-3-Sterne-Restaurants, ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern, bitte, ja, lieber Heinzi und lieber Juan, ja, also bei euch glaube ich wirklich nicht, dass es so ist, aber ich sage nur, generell wird dort auch am meisten Lüge betrieben, glaube ich. Weil das ist meistens die Art von Küche in 3-Sterne-Restaurants, ist eigentlich mehr auch auf Quantität und auf Design als wie auf Qualität, weil du designst dein Gericht. Ich habe in einigen 3-Sterne-Restaurants gearbeitet, für alle, die es nicht wissen.
Das haben wir noch gar nicht thematisiert.
Ja, brauchen wir nicht. Nein. Es wird ein Gericht designt, also ein Gericht wird gemacht. Die große Arbeit liegt darin, wie im Design, dass du ein Produkt erstellst, ein Gericht, eine Idee ausarbeitest, weißt du, und dann lasst du das ja eigentlich so lange als möglich auf der Karte. Und da ist es aber scheißegal, ob die Karotte aus Österreich ist oder aus Südafrika oder aus wo auch immer oder das Fleisch aus Irland oder aus Österreich ist. Weil das wird designt, das ist meistens auch mit ganz vielen verschiedenen Sachen serviert und viel Technik, weißt du, da geht es halt meistens nicht um was Minimalistisches. Und dann druckst du dieses Gericht, weil viel Arbeit auch darin geleistet worden ist, dass du dieses Gericht auf diese Perfektion etc. hinkriegst. Und dann schießt du das halt für 2 Jahre durch. Teilweise gehst du in irgendeinen 3 Sterne und du kriegst im, ich weiß nicht, im Juli noch weißen Spargel oder im März schon. Du denkst dir so, als Koch bist du natürlich so, pff, okay, krass.
Woher,
aber,
Bro?
Ja, eh. Aber den Gästen, und ich glaube auch teilweise, dass die ganzen, sage ich einmal, russischen Luxusleute da ja sowieso auch jetzt sind, ist ja eh scheißegal.
Das ist ja wieder das andere, wo du sagst, Hauptsache, es ist ja noch scheißegal.
Genau, Hauptsache es ist, aber du, es ist ja, es ist, wie es ist.
Wo holst du dir gerne Inspiration, Herr Lucke?
Überall.
Aber gibt es so Länderorte, die dich...
Immer, wenn ich irgendwo bin ich inspiriert. Wenn, cool, ich in Japan war, komme ich zurück und meistens...
Du hast deinen Papa einen Grill bauen?
Meistens fahrt man einfach dann einen Grill. Nein, aber es ist dann einfach, du bist in Japan und dann isst du halt was und dann spürst du das einfach im Menü. Ich komme aus Mexiko, ich komme aus Spanien, weißt du, das ist immer so ein bisschen. Aber ich gehe auch in ein Museum oder ich gehe zum Chinesen in Wien essen. Ich bin überall. Ich glaube, Inspiration ist wichtig, dass man einfach nicht blind davor ist, weißt du. Sie kann überall sein, permanent. Man muss zuhören, man muss die Augen offen halten und dann kommt sie. Ich war einmal vor 3 Jahren oder sowas, das war irgendwann im Frühjahr oder sowas und ich bin ja auch dafür verantwortlich, die neuen Gerichte im Restaurant ein bisschen aufzuarbeiten. Ich rede mit dem Papa drüber. Papa fährt mit mir jeden Abend nach dem Service nach Hause, das ist nur 10 Minuten mit dem Fahrrad. Dann reden wir über, was gut ist, was schlecht ist, was wir verändern müssen, was wir für neue Gerichte brauchen, was wir machen und ich bin am nächsten Tag eigentlich dafür da, dass ich sie so ein bisschen umsetze und aus und dann probieren wir es gemeinsam im Sommelier, mit dem Team etc. Und so ist quasi dieser Werdegang eines Gerichts. Ja. Und ich war einmal vor 3 Jahren oder sowas, da war ich halt so komplett, da hat man nichts geschmeckt, was ich gemacht habe und so. Du kannst ja diese Inspiration nicht erzwingen. Und dann funktionieren die Sachen nicht, dann beginnst du im Kopf ein Kopfkino, so fuck, nervig. Dann wird das immer schlimmer und steigerst dich rein. Und ich war wirklich einen Monat lang nur so, fuck, ich kriege nichts auf die Reihe, alles schmeckt mir nicht, was ich mache.
Und es wird dann immer tiefer.
Es wird immer tiefer. Und seitdem bin ich da auch wirklich ganz, wenn was nicht funktioniert, bin ich so... Passt, nochmal machen, nochmal schauen, gib's auf die Seite, mach was anderes.
Es ist nicht so, dass du aufstehst und sagst,
cool, keep it cool.
Ich bin der Luki, hallo, wir machen heute das, weil ich habe jetzt das, und es funktioniert sofort immer. Alles, was ich mache, funktioniert. Also ist es nicht.
Nein, nie.
Also du hast schon mal Sachen gemacht, du denkst so, was für ein Schrott habe ich da jetzt
zusammengekocht. Immer, nein, aber auch da sind dann manchmal Sachen, wo du dir denkst, ah cool, den einen Teil, der ist eigentlich eh ganz geil und dann spielt man weiter. Nein, man muss dann einfach, ich sag immer, also wenn du am Tag 2 Gerichte schaffst, die es aufs Menü schaffen, dann ist das urviel.
Ja.
Und es ist ja nicht jeden Tag, dass ich das mache, weißt du, ich sag einmal so, das ist dadurch, dass wir nur mit den ganzen Viechern arbeiten, zum Beispiel jetzt ist Lamm auf dem Menü, das sind 5 Gerichte, glaube ich, ungefähr im Menü, die nur aus Lamm sind, cool. Ein Smashburger ist aus dem Bauch oder aus dem Nacken, dann ist ein Gulasch aus der Schulter, dann ist kurzgebratenes aus der Keule und aus dem Keule und aus dem Rücken und irgendwas ist noch. Und dann ist noch eine Leberknödelsuppe, so Leberknödel, Tortellini al Brodo in so einer Lammsuppe.
Okay.
Und dann haben wir noch genau saures Lungerl, wo dann auch noch so der Kopf drinnen ist und das Herz und die Lunge, peruanische Art. Ja. Das sind dann 5 Gerichte und wenn das jetzt kommt zum Beispiel als nächstes, ich sage jetzt einmal Taube zum Beispiel, ja. Aus der Taube kriegst du eher 2 Gerichte raus, das heißt, ich muss dann immer, es ist mehr so geballt, ich muss halt immer dann, Lamm kommt runter, ich brauche 5 neue Gerichte, gell, und dann beginne ich meistens so 1-2 Wochen davor und schaue, dass ich diese 5 Gerichte, und jetzt ist dann schön im Frühling, da mache ich meistens kleinere Tiere, dann kriegst du ein bisschen mehr halt Gemüse in die Karte rein, weil jetzt in den letzten, ich sage immer, der Februar ist eigentlich der beschissenste Monat zum Kochen, wenn man halt regional mit Gemüse arbeitet.
Ja, das ist halt nichts zur Saison.
Ab Dezember, ab November ist eigentlich alles gleich, weißt du. Und jetzt beginnt ja dann das permanent neue und andere Sachen dazukommen.
Ja, jetzt wird's cool. Also ich finde, cool.
Ist auch ein Luxus. Im Sommer ist viel zu viel.
Ja, aber ich sehe, du warst
gerade, was hat das echt schlecht geplant.
Ja, so ein Luder.
Beschwerdebrief.
Beschwerdebrief, hey, bitte ein bisschen weniger. Bitte.
Ja, so ein bisschen aufteilen. Weißt du, im Sommer stehst du da und bist so, fuck, ich komme gar nicht hinterher. Ich krieg das alles nicht
in den Menü rein. Aber das ist so ein Luxus, oder in Österreich, so Saisonen zu haben, also zu spüren auch.
Aber es ist schon nochmal Ärger, wenn du in Japan bist. In Japan haben sie so Mikrosaisonen, da gibt es so eine Tabelle, könnt's googeln. Und die haben ja wirklich dann auch Saisonen, die irgendwie, die gibt's halt für 3-4 Tage nur, irgendwelche Blüten, weißt du, oder sowas, die sie dann in ihre Küche einbauen. Also in Japan, ich habe sowas noch nie gesehen. Ist auch mega spannend in Japan. Du kommst halt jedes Mal, wenn du hinkommst in der Saison und du gehst Sushi essen oder du gehst Kaiseki. Kaiseki ist die kaiserliche Art zum Essen. Das ist so ein 30-Gang-Menü, wo es so verschiedene Regeln gibt, wie was Rohes, was Gekochtes, was Gegrilltes, was Frittiertes, was so, da kriegst du, da gibt es halt so Regeln, gell, und so spezifische Gerichte, die man da immer sieht.
Ja.
Und die sind halt hypersaisonal, diese Küche. Also da hast du immer, wenn du gehst, ein komplett anderes Erlebnis in jedem Monat, wo du dort
bist. Wie bist du in Japan?
Ich war jetzt 3-mal, glaube ich. 3-mal, einmal, 2-mal, 3-mal, ja. Einmal cool. Mit Kitchen Impossible und 2-mal war ich privat.
Wie taugt dir eigentlich dein Nebenberuf als...
Als ungeschlagener Kitchen Impossible Koch?
Ja, genau, Schauspieler. Als Fernsehstar.
Ich bin, glaube ich, ich wäre ein extrem schlechter Schauspieler, weil ich kann die Sachen nur machen, wenn ich sie so...
Authentisch mache.
Du machst so, wie du bist. Wenn ich so mache, wie ich bin, weißt du, ich kann mich nicht verstellen. Sobald wer zu mir sagt, geh von links nach rechts, gehe ich wie ein Roboter. Also wenn die sagen, geh den Gang entlang, weißt du, und mach irgendwas, dann ist es einfach komplett geschissen. Wenn sie sagen, sei einfach du selber und mach, was du willst,
mach, was du willst,
dann ist es perfekt, weißt du.
Super. Also Falter, ist es eigentlich für die...
Für mich ist es einmal und das ist das Geile. Und
Supermarketing natürlich auch.
Ja, natürlich. Und Kitchen Possible, das lebt ja davon, dass es so authentisch ist.
Ja.
Dass einfach, die wollen ja genau die Characters so haben, wie sie wirklich sind, gell.
Und du fluchst ein bisschen weniger.
Und ich fluche weniger, ja?
Ja, ja, viel weniger.
Als wie der Melzer oder?
Ja,
als wie
ja, ja.
Okay. Nein, das macht natürlich Spaß, das ist eine gute Werbung. Ich mag Melzer gerne.
Ja.
Wir kennen uns ja, wir kannten uns ja eigentlich schon privat davor. So ist es zustande gekommen und das passt. Und mit Wintourismus mache ich ja diese Videos, Hungry for More für die Stadt und das ist auch cool. Ich mache solche
Sachen. Hast du da mitreden dürfen bei der Gestaltung des Projekts?
Immer, ja, ja.
Also nämlich gefragt, was kommt, was können wir machen? Und
ja, ja, also halt einfach natürlich die Orte und so suche ich immer aus und natürlich ist man da voll dabei, also in einem Meeting.
Cool.
Und so. Na, ich mache das auch nur, wenn ich mich, also entweder muss ich wirklich extrem viel Geld dafür bekommen, was ich nicht bekomme. generell und deswegen mache ich nur Sachen, die mir Spaß machen, weißt du, wo ich einfach, wo ich.
Muss du dahinter stehst auch.
Genau.
Oder? Und sonst dich wohlfühlst.
Sonst interessiert es mich nicht.
Schön, dann ist es eine besondere Ehre, dass du heute bei uns als Gast bist und dass du dich wohlfühlst bei uns.
Boah, ich bekomme so viel Geld von Kalk und Kegel.
Wahnsinn. Ich habe sogar Abstriche von meinem Gehalt gemacht, dass man nur hier sogar einen eigenen Wein mehr braucht. und zum Thema Wein, wir machen ein Bier zum Abschluss. Kennst du das Stiegelgut Wildshut? Ist in Oberösterreich von der Stiegelbrauerei, also ein eigenes Projekt.
Ich liebe Stiegel.
Ja, wir lieben Stiegelgut Wildshut.
Aber ist das Stiegel?
Ja, aber das ist eine eigene Brauerei und ein eigenes Projekt. Das ist voll schön dort. Die bauen alles selber an, Hopfen etc. Haben eigene Tiere, sogar sie verarbeiten. Und das ist die Bio-Perlage. Das ist Bier mit Champagnerhefen vergoren.
Geil. Und das verkaufst auch du?
Nein. Die schauen, dass wir uns dich leisten können.
Das ist geil.
Einfach eine tolle Alternative zu sonst klassischen Bier. Es wird gerne als Aperitif verwendet. Unser frischer Begleiter. Ich glaube, in einem Menü kann das auch einen guten Platz haben.
100%. Wir haben eh gerade so ein Lammgulasch auf der Karte, da wird es gut dazu passen. Ein orientalisches. Aber wir machen.
Aber jetzt machen wir mal Christian Kaufmann-Sekt, glasweise.
Muss man immer alles kaufen, was man trinkt?
Bei du hast 6 Flaschen bestellt. Was dabei? Haben wir es auch?
Du musst es noch mit dem Teenie klären. Du musst den Teenie noch kosten lassen. Du kannst mir eine Flasche mitgeben,
ja, wenn ich ringe. Ja, sehr schön, gell? Müssen mit dann. Aber am Radl, gell, ist nicht zu. Guckst ja,
da. Dann ist halt Schall an
Achtbar. Ich kann ihn dann nur zu euch von der so beibringen.
Ja, sicher, alles gut.
Aber ist eine gute Idee.
Ist ein also hatte keine Termine?
Nein, du bist. Na doch, ich habe noch Termine und ich könnte euch wieder bei euch gerne einbauen. Weil für euch habe ich immer Zeit. Vielleicht hat irgendein Tisch storniert und ich sage, nehm ich.
Der Pass wieder.
Heute bin ich nicht bereit
für den Pass. Deine Fahne ist zu groß, ich würde den Papa ablenken, glaube ich.
Bist du. Ich glaube, die größten Fahnen hatte ich immer bei euch. Doch, man hat mal richtige Bahnen aufgestellt, hat Bäume aufgestellt.
Schlimmer als ich auf der Wiesn.
Na, du musst mir schon mal eine Cola bringen, falls du dich erinnern kannst.
Ja, stimmt.
Da ist mal in England, da habe ich einen Sonnenstich gehabt vom Radlfahren, da ist mir gar nicht gut gegangen.
Das war krass, ja.
Da bin ich gesagt, du kennst mich, ich bin.
So habe ich dich noch nie gesehen.
Nein, da ist mir gar nicht gut gegangen. Gibt's auch. Sonst immer voller positiver Energie. Das ist ja bei uns das Schönste. Du bist auch so ein positiver Mensch, das ist einfach.
Ich probier's.
Strugglest ab und zu?
Nein. Glaube ich nicht.
Ich glaube, das ist, ja. Wie geht's denn mit Mitarbeitern? Also Service überschlagen sich alle. Wir haben gleich 3 Leute in Wien, die sich alle für einen Posten bei dir bewerben. Und so. Ja, bitte, ich vergönn's euch.
Service ist schon das Schwierigste zum Finden. Ich meine, sowas wie, ich glaube, im Service ist auch tatsächlich, also das wird auch ein bisschen zum Problem werden in Zukunft, dass alle nur noch Wein machen wollen. Wir haben ja als Kommissar-Sommelier ausgeschrieben. Ich weiß auch nicht, wie man das Bild verändern soll. Also es ist extrem schade, weil eigentlich ist ja ein extrem schöner Beruf, dass man so viel gibt anderen Leuten, gell? Also dieses Gastgeben, ja. Gell? Und den Leuten einen schönen Abend bereiten, ist ja was Urschönes. Ich mache das ja, wenn ich zu Hause koche und Leute einlade, was zum Glück selten ist, ja, weil ich nicht gerne den Kochakt habe.
Ja,
aber wenn ich es mache, dann bin ich halt voll der Gastgeber, weißt du, dann möchte ich geile Weine haben, dann möchte ich einfach.
Du sollst alle gucken.
Ich kann auch nicht ruhig sitzen, natürlich, weißt du, es ist halt immer so dieses.
Darf ich dir das abräumen?
Genau, ja, so ein bisschen, so, gell?
Wie das jeder sich gut fühlt.
Genau, und das ist ja was extrem Schönes. Also wir müssen das halt auch wieder neu lernen, dass es, keine Ahnung, was
ja, muss man auch ist, erwähnen, dass geben, dein gell? Bruder sicher einer der Besten war. Der das, ja. Also ich habe keinen besseren Gastgeber wie den Mann. Oder und schade, es ist die Gastronomie traut immer noch um dich mal.
Ich auch.
Aber du bist ja die Gastronomie.
Ja, stimmt. Aber ich
weiß. Also
ich
du hast Natur als Geschäftspartner oder als Arbeitskollege.
Ja, generell.
Ja.
Aber ich finde es einfach extrem. Also ich weiß nicht, wie man diesen Kellner und Kellnerinnenberuf attraktiver machen kann für die Leute, dass sie einfach Bock drauf haben auf das. Weil es ist natürlich jetzt nicht dieses, wow, du bist der Koch und du bist so, keine Ahnung, so. ist halt nicht so, wow, du bist so ein krasser Koch, dein Gericht ist so geil.
Das Sommelier-Thema war doch auch irgendwann mal eine Zeit lang.
Eh, und das ist aber jetzt tot, eben oder? Voll so. Sommelier ist halt so eh auch, muss man schon noch sagen, durch den Windy und durch den Billy und so. Und du machst das auch toll, weißt du. Und da ist es natürlich alles in dieser Welle jetzt so entstanden.
Dass so dieses Nahbarer bringen und das nicht so, wie wir wissen, dass wir Wissen haben, nicht nur stecken.
Und Persönlichkeiten einfach, gell. Und das ist halt, und ich weiß nicht, wie man das eben. Und alle wollen halt nur noch Sommeliers sein, so ein bisschen. Ja. Und das wird halt einfach ein Problem, weil am Ende des Tages wollen die Leute auch was essen. Und auch mit den meisten Weinbarenbesitzern, mit denen du redest, gerade in unserer Kultur, funktioniert die Weinbar an sich nicht als Weinbar. Du brauchst immer das Essen dazu, weißt du. Also,
sonst bist du halt nur eine Dranglerbude im Endeffekt.
Schau dir das Master an, schau dir die Cordoba damals an, weißt du. Das war
schau dir die Freundschaft, die zahlt eben trotzdem Essen
dazu. Ja, eben. Also du kommst nicht drüber hinweg. Und Essen heißt auch, dass man Teller tragen muss. Also auch wie ich vorhin gesagt habe, wir haben das Problem nicht im Restaurant, gell, aber es wird irgendwann, und ich weiß, dass es immer größeres Thema werden wird. Da muss man sich auf alle Fälle was überlegen. Und sonst Köche und so haben wir halt zum Glück echt kein Problem. Aber gut, wir haben nette Arbeitszeiten, so ein bisschen für so einen Betrieb.
Ja, und guten du, bist Ruf, ja auch, weißt du? Du bist ja auch der Rockstar der Sterne-Gastronomie.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht.
Ja, jetzt tu dir nicht kleiner reden, wie du bist.
Rock'n'Roll.
Rock'n'Roll.
Sagt man das so?
Weiß ich nicht.
Nein, ich weiß nicht, wir haben da, also ich glaube, ich möchte mich da auch nicht drauf ausruhen, weißt du, dass wir jetzt keine Personalprobleme haben. Wir haben auch mit der Healthy Boy Band unser Health-Ship da gestartet.
Wie darf das? Genau, erzähl mal von dem Projekt, das ist sau cool. Also,
das war halt so, dass wir ausgeschrieben haben, dann haben wir, keine Ahnung, 60, 70 Bewerbungen bekommen, dann haben wir uns 15 ausgesucht, die 15 Bewerberinnen haben wir dann ein Gericht kochen lassen innerhalb von einer halben Stunde im Kobo von Mochi, diese Kochschule, von 8 in der Früh bis um 17 Uhr. Die Vorgabe war ein Eiergericht, weil irgendwann so in den 2000er Jahren hat man gesagt, dass jeder gute Koch ein Eiergericht braucht, so ein Signature-Eiergericht. das heißt, die mussten ein Eiergericht
machen. Hätte ich ja machen können.
Hätte ich so machen können, ja.
Weil ich habe so ein gutes Eiergericht.
Ja, wirklich? Ja, beim nächsten
Mal. Mach ich da mal. Ohne, dass ich für die arbeiten muss.
Ja, darf. Ja, passt. Und die haben dann, da war halt so ein Vorstellungsgespräch und so kennenlernen und da gab es halt vom bis alles und da waren echt super Leute einfach dabei und es ging natürlich auch darum, ich glaube, dass wir gerade ein großes Thema auch haben, es gibt urviele Leute, die halt eigentlich immer in der Gastronomie arbeiten wollten und dann halt die Eltern gesagt haben, lern was Gescheites oder was auch immer. Ja. Und viele haben die Angst, glaube ich, den Schritt dort rein, gell, und mit solchen Projekten holst du dir halt dann Leute, die einfach mal ausprobieren, weißt du, sagen, okay, ich bewirb mich da mal, weil ich wollte das eigentlich immer machen, sitze aber jetzt in einem Büro und bin eigentlich nicht ganz so glücklich.
Ja, jetzt bin ich aber irgendwie Mitte 20 und traue mich jetzt auch nicht mehr was anfangen.
Ja, genau so. Und wir haben mega coole Bewerberinnen gehabt und dann war das Ding eben so, dass die eine, die gewonnen hat, das war die Kim, die hat dann eben 4 Monate beim Philipp, 4 Monate bei mir, 4 Monate beim Felix, also jeweils 4 Monate, dann nochmal 1 Monat in einem Auslandspraktikum, da war sie im Gül bei der Elif und dann nochmal 1 Monat bei Friendship, das ist so eine Agentur, mit dem wir das ganze Projekt eigentlich machen, deswegen heißt es Healthship, Healthy Boy Band und Friendship. Dort auch nochmal so ein bisschen ein außerhalb der Gastronomie, da geht's halt, das ist halt eher so ein Denk-Marketing-Büro, die machen auch das FAQ-Festl in Vorarlberg und am Semmering machen sie so ein Kulturfestl, das sind super Leute. Und so war das da. Da gibt es sicher auch noch einige Probleme an dem ganzen Ding. Da müssen wir noch dran schrauben. Wir haben jetzt auch noch nicht wirklich das ein zweites Mal geplant, weil es einfach noch Denkarbeit braucht. Aber es ist schon cool und ich glaube im Idealfall.
Sind 4 Monate vielleicht nicht zu kurz?
Ja, aber du weißt eh, dass die heutige Generation kurz gerne mag. Weißt du, wenn du dann wieder sagst, es ist 3 Jahre, was halt ideal wäre, überall ein Jahr,
ja.
Dann hast du schon wieder dieses, ich bin unglücklich, ich würde es gerne mal probieren. Ist so ein Jahr, okay, mache ich, aber 3 Jahre ist so, no. Und ich glaube ja, dass der Idealfall wäre, weil zum Beispiel als Koch oder Köchin kannst du in der Bildungskarenz ja fast gar nichts machen. Also du kannst Bildungskarenz generell als Koch und Köchin, also wenn du den Beruf hast, kannst du nur den Küchenmeister machen, das ist Bildungskarenz, ja. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man das per se braucht. Kommt drauf an, in welchem Teil der Branche, als jetzt, wenn du am Schiff arbeiten willst oder in einem großen Hotel, ja. Und was eigentlich schade ist, dass du nicht einfach jetzt, sage ich mal, als Büromitarbeiterin eine Bildungskarenz zum Beispiel in einem Restaurant machen kannst, weil es dich einfach mal interessiert, das alles mitzumachen. Also im Idealfall, bitte liebes AMS, ja, würden wir gerne dieses Healthship irgendwie verbinden mit so einer Art Bildungskarenz. Und dann wäre sowas halt urgeil, gell? Also da glaube ich auch gerade, dass du diesen Personalmangel, also da würden sicher extrem viele Leute geben, die das einfach ausprobieren wollen, weil ich sehe das so oft, dass die Leute einfach sagen, ich wollte eigentlich immer Köchin werden, aber die Eltern haben gesagt, das soll ich nicht machen und so. Und ich glaube, dass sich da Leute einfach mal zumindest reinschnuppern trauen. Und ich glaube auch, dass viele oft in der Gastronomie bleiben. Die besten Leute bei uns waren immer früher die Lehrlinge, die Mitte 20 waren und im Büro gesessen sind und gesagt haben, sie wollten es immer machen und sie machen. Das waren immer die besten Lehrlinge.
Okay.
Prammel and the Wolf, der Wolfi zum Beispiel, der hat mit 30 die Lehre bei uns gemacht.
Geil.
Mega Koch.
Das heißt sogar Zankl.
Zankl, du auch jetzt.
Ja,
er heißt auch Zankl, ja?
Ich habe schon immer Zankl.
Du auch jetzt. Verstanden, du kommst jetzt auch zu uns und wirst umschulen. Nein, nein.
Das haben wir schon, da haben wir schon durchgesprochen.
Haben wir das durchgesprochen?
Das haben wir schon geredet, wir haben telefoniert vor einem Jahr.
Und? Was ist rausgekommen?
Du sagst, du willst keinen Händler mehr, Sommelier.
Nein, ich habe gehabt, umschulen auf Koch.
Also ich koche wirklich gern privat. Das ist eigentlich, wenn ich Urlaub habe, koche ich gerne. Weil dann habe ich Zeit.
Ja.
Dann koche ich, dann nehme ich mir Zeit, dann mache ich lauter ausgefallene Sachen. Ausgefallene Sachen. Das ist was ich heute halt auf die Reihe kriege. Aber.
Was ist dein Eiergericht?
Ich mache ein saugutes Omelette.
Wirklich? Also ein zusammengefassenes, gerolltes oder was? Oder?
Nein, legst du nur einmal zusammen.
Einmal zusammen.
Okay. Genau, und du so
in und die. Und innen ist gefüllt oder ist es in der Eier?
Nein, es ist schon in der Eierding okay. Drinnen. Ich tue ein bisschen Oystersauce rein. Da sehe ich immer dir drauf am Foto.
Mhm.
So ist das Lucky. Und natürlich Fischsauce.
Also ein
Oster.
Eher so ein vietnamesisches Omelette.
Ja, ist ein bisschen vietnamesisch angehaucht, aber nicht ganz so wild. Weil das kann man als Eierspeis auch gut machen.
Wir hatten bei dem Healthy Bäumen Ding die Tochter vom Triad, weißt du, das Triad, war die Tochter und die ist vegan. Und die hat uns ein Käseomelett oder ein Käseschinken, weiß ich gar nicht mehr, aber sie haben uns ein Omelett
sie
gemacht.
Vegan
sie ist vegan. Und sie hat dort den Frühstücksdienst gemacht, so über einen Sommer lang, und hat sie einfach nur Omelette gemacht, was ja schon an und für sich nicht vegan ist. Und das war bei weitem das beste Omelette, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe.
Und wie hast du es gemacht? Weißt du noch?
Ich weiß nicht, ich habe sie ja nicht gesehen. Die haben das einfach nur gekocht und serviert.
Wie so? Aber du hast den ganzen Tag nur Omelette und also Eiergerichte gegessen?
Es war, also das wollte ich eh noch erzählen, es war ziemlich schlimm, weil ich habe mich danach so krass angespieben um 18.30 Uhr. Ich hatte so eine Art Eiweißschlag. Also ich habe mich nicht nur angespieben, sondern es ist überall rausgekommen, um ehrlich zu sein. Was mir auch das erste Mal passiert ist, ja, es war eine interessante Erfahrung.
Also wie viele Eier muss man essen, dass das passiert?
Es waren 15 Gerichte mindestens.
15 Eiergerichte?
Ja.
Ja, okay,
ich bin dann so da gestanden im Motschen, mir ist schon so dieser Schweiß runtergekommen. Ich war so, okay. Dann habe ich es gerade noch mit dem Fahrrad nach Hause geschafft und ich bin dann auch draufgekommen, ich bin dann noch in die Küche, ich bin dann ins Restaurant gefahren, habe gearbeitet und ich war echt um 21 Uhr oder so. Ich kann nichts, weil ich arbeite immer, auch wenn ich krank bin, ja. Was jetzt nicht per se cool ist oder was auch immer, es ist einfach so. Aber wenn mir schlecht ist, also wenn ich so übel Ding habe, dann kann ich kann nicht kochen. Das hatte ich schon einmal als 14-Jähriger oder 15-Jähriger, habe ich dem Papa im Sommer ausgeholfen und dann bin ich runtergekommen, mir war so kotzübel. Und du riechst ja dann alles, du riechst alles so extrem, wenn ich
das so ist viel, oder?
Du, das ist alles du zu stehst, viel. Ich stehe in der Küche und der schneidet dort ein Stück rohes Fleisch, was du normalerweise nicht riechst und ich rieche es. 2 Meter neben mir, weißt du, also wenn dir dann schlecht ist, ist ja alles nochmal so Geruch und so.
Super sensibel halt alles, so, wow.
Und dann stehst du so da, ich bin dann, glaube ich, 3-mal speiben gegangen nach diesen Eierdingen während dem Service und ich war so, ich kann nicht, es geht nicht, ich muss heim. Und am nächsten Tag war es eh vorbei, weißt du, es war wirklich nur so ein Eiweißschock. Und das hatte ich einmal tatsächlich auch in der Rutzbar. Darf man solche grausigen Geschichten auf Kalk und
Klee erzählen? Sicher.
Okay, passt.
Wenn die Leute hören, oh, ich sehe schon, wie mir die Leute anrufen. Ja, das ist mir auch passiert.
Da war in der Rutz wieder dieses alljährliche Weinfest damals, gell, wo wir in Berlin gelebt haben.
Wie lange warst du in Berlin?
5 Jahre.
5 Jahre Berlin.
6 Jahre. Auf alle Fälle sind wir rübergegangen nach dem Service, gell, und dann hatten sie so in der Küche so Wagyu oder Kobe Beef so kurz gebraten und ich ab die Küche kam, dann hast du diese ganzen Abschnitte so bekommen. Das ist so geil, weißt du, stehst du da und isst das. Und irgendwann hatte ich dann auch, weil ich so viel von diesem Zeug gegessen habe, so auch so eine Art Protein oder was auch immer, Überfluss, Schock, was weiß ich. Und ich werde nie vergessen, ich bin dann so draußen, mir war so heiß und ich bin so gesessen, hatte diesen Schweiß, gell, diese Schweißperlen im Gesicht. Und dann war ein so ein Mädel, die, glaube ich, ein bisschen drauf war und die war so, ma, so schön, dein Glitzer im Gesicht, gell. Und ich war so, Alter, wie drauf bist denn du? Und dann bin ich nach Hause, bin ich so, ich war einfach nur so verschwitzt von dem ganzen
Protein.
Und dann bin ich so im Taxi, weißt du, so mit offenem Fenster so nach Hause, nach Neukölln gefahren, also boah, ich kann nicht, ich speibe mich gleich an. Und dann soll ich die ganze Geschichte erzählen?
Ja, sicher.
Dann bin ich in die Wohnung, ich habe im 2. Stock gewohnt und bin so hochgegangen und habe mich im Stiegenhaus angespieben, gell. Also aufs Stiegenhaus gespielt, glaube ich, 2-mal. Und dann war ich so dicht, dass ich so war, fuck. Ich konnte aber auch nicht aufwischen, weil ich einfach komplett im Arsch war. Was jetzt, ich entschuldige mich an das Haus, ja. Jetzt hiermit, falls ihr das hört. Und ich bin dann vor der Tür gestanden und war so, fuck. Die sehen jetzt sicher meine Spuren, weil ich vielleicht in die Speibe rein bin zu meiner Tür. Dann bin ich nochmal einen Stock höher gegangen.
Bist du runter?
Dann bin ich in meine Wohnung rein und dann war ich so, habe ich auf meine Schuhe geschaut und dann war ich so, hey, meine Schuhe sind eh sauber, du Trottel, du hättest gar nicht hochgehen müssen, gell. Hab mich hingelegt, hab geschlafen, dann war das eh auch wieder vorbei. Und am nächsten Tag, wie ich dann aufgewacht bin, die Schuhe, die anscheinend sauber waren in meinem Rauschen, in meinem Ding, waren halt wirklich so komplett zugekotzt. Dann war ich so einfach voll. Ich habe dann die Kotze beim nächsten Tag schon weg tatsächlich, aber ich bin trotzdem aus dem Haus rausgeflogen.
Wegen der Geschichte? Mhm.
Sie wussten trotzdem, dass ich es war.
Na wirklich?
Ja, ich weiß nicht,
wie.
Ich weiß nicht, wie.
Hast du einen Brief gekriegt? Hey, wenn du,
ja, ich war auch so ein bisschen illegal dort, weil ich war so untergemietet von wem, der es nicht untervermieten durfte.
Also klassisch Berlin.
Ja, ja, es war halt alles so ein bisschen. Aber es hat auch gepasst. Ich wollte eh auch eine eigene Wohnung und so haben. Es hat dann eh gepasst.
Haben mich rausgeschmissen.
Das war die Geschichte.
Du bist dich ja voll rumtrampelt durchs Stiegenhaus.
Ja, sicher. Ich war sicher urlaut und dann speibst du da zweimal. Das ist ja auch nicht gerade leise. Ja, eben, also.
Das kann man rausschneiden, glaube ich, das, was ich gerade gemacht habe.
Nein, das gehört dazu.
Ja, das ist dann die besten Schlussworte eigentlich.
Vorgestern, ich muss sagen, umso älter ich werde, umso mehr speibe ich auch. Ist es so? Geht es dir auch so?
Ich hab's mit dem Speiben nicht so oft.
Ich auch
hab's mehr
nicht.
Leider mit, ja.
Okay.
Ich war gerade in Thailand und habe gleich mal Lebensmittelvergiftung reingefangen.
Oh shit, das hatte ich noch nie zum Glück.
Also mir hat's wirklich, also ich war mit Noris da in 8 Restaurants an einem Tag, glaube ich. Überall hin, alles mitgenommen, ne? Nur mit diese Moped-Taxis von dort und dahin an einem Tag 8 verschiedene Restaurants und komme ich so um 2 Uhr morgens heim und denke mir so, so richtig wohlfühlen tue ich mich nicht. Aber kann ja der Rausch auch sein.
Ja,
sicher. Nein, nächsten Tag bin ich aufgestanden und ich so, Alter, es tut überhaupt nicht. Es tut überhaupt nichts. Und dann bin ich 3 Tage wirklich, habe aber extra ein Hotel gebucht mit Fitnessstudio. Hab 3 Tage das Zimmer nicht verlassen.
Scheiße.
Ja, so ist es. Aber wie sagt man so schön, wer reist, der erlebt. Und wer nichts erleben will, bleibt daheim.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, es war das Oyster-Omelett.
Hast du dich inspirieren lassen, oder was? Für dein eigenes Research für dein
Oyster-Omelett. Das ist nicht so meins. Also
Oyster-Omelett. Das Oyster-Omelett, aber ja, das nicht bei der einen, nein, oder? Also
meinst du bei der Chaifa? Warst du dort? Ich war vor ein Jahr davor. Heuer wollte ich mich nicht anstellen. Ich habe da 3,5 Stunden gewartet. Die Leute haben mir geschrieben, hey, du hast nur 3,5 Stunden gewartet, das ist what the fuck. Ich bin zum ersten Mal nach Bangkok geflogen, war alleine. Und schreibt mein Bekannter, du musst dorthin essen gehen. Aber bestelle so viel, wie du kannst, weil du musst wahrscheinlich warten. Denk mir so, ja, passt, ich komm da hin, zieh irgendwie die Nummer fürs Warten halt, Wartelistennummer, 149. Denk mir, ist ja nicht so viel los da. Weil es checkt, dass wir erst bei Nummer 89 waren oder so. Hey, ich habe da echt 3,5 Stunden lang gewartet auf das Essen. Und es war wirklich gut.
Ja?
Es war wirklich gut. Es war wirklich, wirklich gut. Weil ich dann so viel bestellt, dass ich zu viel hatte und mir das aber einpacken lassen habe und einfach mit ins Hotelzimmer genommen habe. Dann bin ich dann im Hotelzimmer gesessen, habe aus meiner Cappuccino-Tasse, habe ich nachher dieses Reisgericht dann noch zusammengegessen und bin geflogen. Es war so gut. Ich habe es einfach nicht verstanden, weil es so einfach war. Aber es war so gut. Die
Sachen sind immer am besten.
Es ist wirklich schön. Also wirklich, in Thailand habe ich, also Bangkok kulinarisch kann echt...
Ist krass, weil man kann sowas mit einem Kind gar nicht mehr machen, weißt du, wenn ich jetzt,
vergiss das.
Ich denke mir dann manchmal so, ich würde sowas eh gerne machen, aber ich kann ja meine, keine Ahnung, 4-jährige Tochter nicht dazu zwingen, dass sie mit drei
Stunden
für ein Omelette wartet, dass sie dann eh nicht essen kann, weil sie zu scharf
ist. Aber das ist ein Crab-Omelette übrigens und kein Oyster-Omelette.
Ja.
Das kostet eh so viel wie der Forellenstrudel beim Opa. Zum ersten Essen in Bangkok und ich so, oh, ich habe gerade 100 € gebraucht.
Ah, wirklich?
Ja, das kostet sicher umgerechnet 40 €, das Crab
Omelette. Ja, gut, aber das machen sie halt, weil sie den Namen haben, sonst
sagst du. Ja, logisch. Sonst, du kannst in Bangkok schon gerne ausgeben, wenn du möchtest.
Ja,
aber.
Aber warst du auch wo fein essen dieses Mal, oder?
Ja, also ich war vor einem Jahr schon, heuer war ich im Samrup.
Wie?
Samrup.
Aber ist es thailändisch,
oder? Das ist Thai. Also ich habe selten oder noch nie mein Leben so salzig mit so viel Säure und auch wieder Schärfe gegessen. Also es war so intensiv geil, dass ich vor einem Jahr war. Ja, und es war so richtig salzig und Weltklasse Produkte, Fischprodukte, das kriegst du bei uns einfach nicht. Und richtig trotzdem casual, da war ich vor einem Jahr, gell, und dann kommen die so, ja, wir haben 2 Zusatzgerichte und ich so, ich nehme alle. Ja, das geht nicht. Sag ich, doch, ich bin jetzt da in Bangkok, ich nehme alles mit, was geht.
Der Maxi, sie muss.
Ja, und ja, magst du so bringen? Ja, muss man doch, oder?
Ja, yeah,
bist du anders?
Nein, wenn man mal dort ist.
Ja, aber dann hatte ich es realisiert, dass ich mir eine ganze Krabbe bestellt habe. Jetzt waren
die wie viel Take-out-Food hast du im Hotel gehabt am Ende, Alter? So, ich brauche einen extra Kühlschrank für mein ganzes
Nein, da habe ich nichts, das habe ich alles zusammengegessen.
Wirklich?
Die Leute waren, das halbe Restaurant war schon leer, weil die alle schon mit Dessert alles fertig waren und ich bin allein mit meiner Krabbe an der Bar gesessen und habe immer noch mal Krabbe gegessen.
Scheiße.
Das war geil, aber ich habe dann realisiert, dass die Krabbe mehr kostet hat, wie es gab. War jetzt nicht so schlimm, aber ich bin alleine da gesessen mit einer ganzen Krabbe und war so völlern.
Aber ist schon krass, das ist ja auch so in unserer Gastronomie-Ding, dass wir so viel fressen einfach. so ungesund auch einfach so immer.
Das ja, aber du musst ein bisschen aufpassen, wann du wie frisst. Also ich tue zum Beispiel, also ich kann das jetzt nicht 3 Mahlzeiten am Tag. Du schon?
Habe ich schon auch gemacht früher.
Frühstückst du?
Ich tue nie Frühstück, ich hasse Frühstück.
Find ich werde
voll müde vom Frühstück.
Ich konzentriere mich dann aufs Mittagessen.
Ja, Mittagessen ist geil.
Mittagessen ist eigentlich das Geilste.
Ja, nein, ich bin eher der Abendessen-Typ. So frühes Abendessen und dann richtig lange. So ein bisschen dich rausschmeißen.
Ja, das kann ich auch gut.
Max ist immer letzter. Immer erster und letzter Gast.
Erster nie, aber letzter gerne.
Ja, letzter gerne. Letzter Gast ist
schon. Ja, wir sitzen halt bei euch immer echt sehr gut.
Ja,
es tut mir auch gar nicht leid. Es tut mir wirklich nicht leid.
Nein, brauchst du auch nicht. Du. Ich glaube, es ist auch geil. Man hat ja heutzutage in der Gastronomie auch schon so, dass man denkt, dass die Gäste sind ja eh nicht mehr so sitzenbleiber wie früher, weißt du, und so dieses, dass man auch so als Gast so diese Erlaubnis hat, man darf sitzen, egal. Also man bleibt so lange sitzen,
ja,
wie man will.
Ja, und von mir
so redet es ja das Schmäh. Ist es so, wenn ihr uns am Arsch gehen würdet, dann ist es, ihr seid ja auch meistens dann um 1 Uhr oder sowas weg, weißt du, was ja vollkommen okay ist. Geschissen ist es ja, wenn ist die Leute sitzen bis um 2 Uhr und,
ja, und dann geht nichts weiter.
Bier nicht trinken, weißt du, das geht. Das ist halt heutzutage einfach, das wissen auch die Gäste, glaube ich, mittlerweile, dass es einfach nicht mehr
machbar ist. Du ja selbst ja auch sehr konsequent, würde ich sagen.
Ja, eh. Aber bei uns ist es auch nie ein Thema, die Leute gehen, also ich glaube, dass einfach alles passt, du kommst um 7, bis um 11 fertig, die Rechnung, die bestellen die Rechnung und gehen halt, bei uns ist vor Mitternacht immer leer, weißt du.
Ja, also es sind ein paar dran gerade.
Ja, und selbst da, weißt du, dann sind die halt um 12:30 weg,
ja, also voll.
Das ist auch okay. Und auch da können wir sagen, es ist genug, weißt du, es reicht.
Voll.
Und wir sperren zu, gell. Also wenn, ist es immer von uns, dass wir vielleicht uns dazusetzen oder das haben wir.
Aber das ist immer freitags bei euch, ja, gell, so unter der Woche.
Ja, unter der Woche manchmal, wenn jetzt der Tini sagt, ich verkaufe dir noch eine Flasche, weil er Bock drauf hat, dann macht er das. Und wenn nicht, dann gibt's halt die Rechnung und dann sollen sie halt in die Rumpa gehen und was noch trinken.
Absolut. Wir könnten ja so jetzt 2 Stunden weiter labern.
Ja.
Denn ja zum Essen müsst mal was bestellen irgendwann mal. Hä? Du hast noch Sushi?
Ja, habe ich Sushi? Du hast mir nie Sushi gegeben?
Ja, erst. Ich habe dir Sushi mitgebracht. Da.
Kann man 3 Rollen Sushi kaufen?
Nein, ich habe eine ganze Rolle bestellt und...
Ist das wieder dein Takeout? Isst du nie auf?
Nein, ich habe an dich gedacht. Und du bist ein großer Mochi-Fan. Und dachte ich, ich bringe dir das jetzt mit.
Aber hast du schon den Rest gegessen?
Ja, sicher. Ich habe mir was bestellt, das hat mir nicht geschmeckt. Dann habe ich mir das bestellt und dachte bei der Hälfte, hey, ich könnte das Luki dann in der anderen Hälfte mitnehmen.
Danke.
So war es, gell? Das hat mir die Dame empfohlen, weil ich wollte heute nichts entscheiden. Und dann habe ich gesagt, bitte, was ist deine Lieblingsrolle? Die dann, und dann nehme ich die. Und
da fahrt man ich auch, liebe auch nichts entscheiden.
Boah, das ist furchtbar, oder?
Und so geil, wenn man essen geht, wenn man nichts entscheiden muss. Ja, das ist auch ein Vorteil am Menü.
Ja, wenn du doch verlassen kannst. Was ist das Problem? Bei dir kann ich mich ja darauf verlassen, dass pfeift. Ja. Oder bei euch, also ist dran. Meine Lieben, während der Lukas hier seine Sushi-Rolle verdrückt, du hast Zeit, gell?
Ich muss arbeiten gehen.
Der Lukas muss in die Arbeit, es ist kein Tisch heute frei. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank an unsere Partner Schau mein Kontor und Stiegel Gut Wildshut. Und vielen Dank natürlich an So Vienna für diese tolle Möglichkeit,
bei euch
mit dieser schönen Aussicht diesen tollen Podcast aufzunehmen.
Den schreiben wir nochmal an.
Lieber Lukas, danke vielmals.
Danke, Maxi.
Schön, dass du da warst.
Ich sehe das Restaurant von da.
Wirklich?
Nein, aber ich weiß es nicht. Wir sind genau dort zwischen den Flaktürmen.
Ja.
Links ist die Brigitte-Nauer-Kirche und also ein bisschen rechts, also genau in der Mitte sind wir ungefähr.
Also, Sie können hier im So Vienna selbst schauen, ob Sie einen Platz kriegen im Rat und Sohn.
So, wenn das im Rat und Sohn
wenn ein weißer Rauch auch geht, dann kommst du an den Tisch frei, dann musst du schnell sein. Wie viel weit seid ihr jetzt schon ausgebucht für die Zukunft?
Ich glaube echt schon wirklich...
Halbes Jahr, oder?
Mhm. Ich glaube wirklich schon fast bis nächstes Jahr tatsächlich.
Geil.
Ja,
herzliche Gratulation.
Geil. Ist so geil, man muss sich immer so ein bisschen tun, als hätte man ein schlechtes Gewissen den Gästen gegenüber, weißt du, weil viele sind natürlich so, man kriegt ja nie einen Tisch, aber eigentlich ist das Schönste, was man als Gastronom sehen kann.
Das ist das Einzige, warum man es macht. Das ist das Tollste, was es gibt. Also habt ihr gehört, ihr braucht mich das Ganze ja nicht fragen, ob ich den Lukas kenne. Ich kenne ihn, aber es gibt keinen Tisch.
Nein, ja. Du, es wird ja auch immer wieder was frei und so, dann storniert wieder wer. Also Warteliste zahlt sich schon aus. Und
wie viele Leute hast du so auf der Warteliste durchschnittlich? So am Freitag jetzt quasi?
Freitags sind schon noch einmal 70, 80 Tische. Da zahlt sich nichts wirklich aus. Aber unter der Woche, weißt du, so 10, 12 Tische. Und oft ist es ja so, wenn du dann die Warteliste hast, weil die meisten Leute reservieren ja, weil sie was feiern wollen und haben dann eh schon einen anderen Tisch, sage ich einmal. Und oft, wenn wir dann durchtelefonieren, ist es so, dass dann eh 10 Tische gar nicht mehr können. Und dann erwischst du allein 2 Tische, die
spontan gut aussehen. Also wenn ich jetzt nachher zu dir ins Restaurant fahre, muss ich mir einen Tisch reservieren für nächstes Jahr.
Zum Beispiel.
Fuck. Alles geht dann aber her noch gar nicht. Danke, lieber Lukas.
Jo.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Meine Lieben, wir hören uns in 2 Wochen wieder beim Kalk und Kegel Spruch mit Sprudel Podcast. Gastronomie, Sommelerie. Wahnsinn. Danke, Bussi und Baba.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.